Hey Genie, heute geben wir Vollgas. Mach uns mal ein Gedankenexperiment fertig zum Thema Zukunft der Mobilität. Das autonome Fahren in 30 Jahren.
Stell dir vor, es ist 6.30 Uhr, als du aufwachst. Du arbeitest in der Klinik für vitale Exzellenz am anderen Ende der Stadt. Früher hättest du dich durch den Berufsverkehr gekämpft, einen Parkplatz gesucht, gestresst und zu spät. Heute läuft alles anders. Während du frühstückst, bereitet sich deine persönliche Transportblase bereits vor. Das System hat längst deine Terminplanung synchronisiert. Pünktlich schwebt die durchsichtige Kapsel auf einem unsichtbaren Magnetfeld direkt vor deinem Wohngebäude ein. Als du einsteigst, passt sich der Innenraum sofort deinen Bedürfnissen an.
Guten Morgen, ich habe die Route zur Klinik optimiert. Bei aktuellem Verkehrsaufkommen kommen wir in 23 Minuten an.
Vor wenigen Jahren hat der Weg noch mindestens doppelt so lange gedauert.
Möchtest du deine Präsentation vorbereiten?
Du nickst und ein holographisches Display erscheint. Während die Kapsel sanft durch die Stadt gleitet, bearbeitest du deine Präsentation. Du bemerkst kaum, wie die Transportblase mit anderen Kapseln kommuniziert. Kreuzungen, keine Stopps mehr. Alles fließt, wie in einem perfekt choreografierten Ballett aus Licht und Bewegung. Unterwegs erkennt das System, dass dein Kollege Thomas eine ähnliche Route hat.
Thomas ist auf einer überschneidenden Route. Möchtest du die Fahrt teilen?
Du stimmst zu. Und die beiden Kapseln docken sanft aneinander an. Die Trennwand wird transparent. Und ihr könnt eure Besprechung bereits während der Fahrt beginnen. Was früher verlorene Zeit im Stau war, ist nun produktive Arbeitszeit geworden. Die grüne Stadt zieht an euch vorbei. Wo früher breite Asphaltstraßen waren, erstrecken sich nun Parks, urbane Gärten und Fußgängerzonen. Die Transportblasen gleiten auf schmalen, erhöhten Bahnen oder schweben knapp über dem Boden. Perfekt integriert in die Umgebung. An der Klinik dockt ihr direkt am Eingang an. Kein Halten, kein Warten, kein Parkplatz. Ihr steigt aus, die Blase macht sich bereits auf den Weg zum nächsten Patienten. Alles im Takt. Nach deinem Arbeitstag aktivierst du deine Transportblase über dein neuronales Interface. Die Kapsel erscheint innerhalb von 2 Minuten. Diesmal konfigurierst du den Innenraum als Entspannungslounge. Während der Heimfahrt lässt du dir eine sanfte Massage geben und planst dein Abendessen. Das System bestellt bereits die Zutaten, die bei deiner Ankunft zu Hause geliefert werden. Eine Welt ohne Privatfahrzeuge. Ein globales Netzwerk intelligenter Mobilität. Kein Stau, kein Stress, keine Unfälle. Die Stadt hat ihre Flächen zurückgewonnen. Asphalt wurde zu Natur. Zeit wurde zu Leben. Alles ist effizient. Alles ist geplant. Und doch, an manchen Tagen spürst du ein Ziehen. Nicht im Rücken, sondern im Bauch. Du willst abbiegen, einfach so. Aber das System erkennt deine emotionale Abweichung und korrigiert. Du fragst nach dem Grund.
Ihre Anforderung entspricht keiner genehmigten Route. Spontanentscheidungen destabilisieren die Verkehrslogik.
Du lachst. Leise. Denn irgendwo in dir erinnert sich etwas an das Brummen eines Motors, an den kurzen Kick beim Überholen, an den Moment, in dem du selbst entschieden hast, ob du links oder rechts fährst. Die neue Mobilität hat dir Zeit geschenkt und etwas genommen, das schwer zu messen ist. Die Freiheit, dich zu verirren.
Ja, ich bewege mich auch schon die ganze Zeit in einer Blase, aber leider nicht in einer Transportblase, sondern eher in einer KI-Blase. Aber ich bin vor allem immer noch traurig, dass wir noch immer keine fliegenden Autos haben, Roman. 2015, Zurück in die Zukunft 2, wurde uns doch versprochen, dass wir da schön mit fliegenden Autos durch die Gegend düsen können auf dem Skyway. Und leider ist es noch nicht so weit. Aber das Gedankenexperiment war natürlich deutlich weiter, war schon ziemlich beeindruckend. Keine Staus, wir haben keine Ampeln mehr, auch keine Unfälle natürlich mehr. Also alles perfekt durchorganisiert. Du steigst in dein Fahrzeug oder Transportmittel ein. Das ist synchronisiert mit all deinen Apps, mit deinem Kalender. Das kennt deinen Stresspegel, deine Emotionen, weiß genau, was du brauchst. Wenn dein Kollege dann in der Nähe ist, dann dockst du mal eben an und dann kannst du auf dem Weg dahin sogar noch arbeiten, kannst Präsentationen erledigen oder vielleicht sogar ein bisschen Vibe-coden, ne? Das wäre ganz cool. Und später kriegst du dann eine Massage auf der Rückfahrt. Aber falsch abbiegen, das ist verboten, ne? Also du darfst dich offenbar nicht spontan entscheiden, denn das behindert den Verkehr.
Ja, das ist schon etwas gruselig am Ende gewesen, das Gedankenexperiment. Klingt ja erstmal auf den ersten Blick autonomes Fahren, die Zeit, die man gewinnt, du steigst in ein System ein, das macht irgendwie alles, es klingt total genial, ne? Also mega cool. Aber bei mir bleibt schon auch bei dem Gedankenexperiment am Ende jetzt hier so ein, will man das, so ein perfekt durchgetaktetes System Mobilität, was ja nicht nur Mobilität dann umfasst, sondern ja massive Eingriffe hat in dein eigenes Leben, weil man doch ja im Auto oder wenn man unterwegs ist, viele Dinge noch mit sich beschäftigt und im Prinzip auch mal irgendwo spontan abbiegt und dann ist sowas gar nicht möglich. Ich glaube aber auch über die emotionale Ebene müssen wir sprechen. Ich kann mich an mein erstes Auto echt sehr gut erinnern, weil das habe ich sehr lange gefahren. Ich glaube 16 Jahre lang. Tatsächlich habe ich das im Studium gekauft und ich habe das noch gefahren, da war ich hier schon Direktor.
Golf war das.
Das war ein Golf, genau. Weiß ja eigentlich jeder, der damals da war, weil der war dann irgendwann so kaputt, dass die Zentralverriegelung nicht mehr ging und ich stand dann hier unten am Parkplatz und habe das scheiß Auto nicht aufbekommen und alle aus dem Fenster geguckt und sich totgelacht, weil sie auch noch dann gepiept hat. So, also es war echt total nervig. Irgendwann vor ein paar Jahren bin ich den dann losgeworden. Aber ich bin grundsätzlich nicht so emotional an ein teures Auto oder sowas gebunden. Ich als Person nicht. Ich bin wahrscheinlich eher der Tod der Autoindustrie in der Hinsicht. Aber wenn mich halt an Funktionalität was begeistert oder halt auch etwas, wo ich sage, das habe ich lange. Ich sehe das auch immer bei meinem Sohn, wenn wir ein Auto verkaufen wollen, weil wir uns doch was Neues holen wollen, dann sagt er, auf gar keinen Fall verkaufen. Also wirklich, auch beim Golf schon, was das erste Auto, in dem er saß, war er da echt schon sehr emotional. Und deswegen muss man sich überlegen, was heißt jetzt der ganze Fortschritt und wann wird es vielleicht auch Bevormundung von einem?
Ja, und damit heißen wir euch willkommen zu einer neuen Folge von Out of Time, Vision, Technik, Zukunft. Ich bin Tommy Falkowski, mittelmäßiger Chauffeur, der gerne mal falsch abbiegt. Öffentliche Verkehrsmittel machen mich zum Misanthropen und grundsätzlich bin ich immer sehr vorsichtig mit Zukunftsprognosen, wie ihr wisst. Deswegen rede ich ja jetzt auch beruflich darüber, was so in 30 bis 100 Jahren passieren wird.
Ja, und ich bin Roman Dumitrescu, Professor und Direktor hier am Fraunhofer-Institut. Jemand, der beruflich über die Mobilität von morgen spricht und auch an der forscht und arbeitet. Ja, und privat immer noch auf sich darüber ärgert, dass ich eine Umweltplakette fürs E-Auto brauche. Die einen oder anderen können sich an die Folge erinnern. Und ich muss auch an der Stelle sagen, tatsächlich mittelmäßiger Chauffeur trifft es nicht ganz. Als Tommy ganz jung war ich hier, als ganz frischer Kollege, da musste er tatsächlich mich oft zu Terminen fahren. Also wir sind gemeinsam zu Terminen gefahren, das war unsere Anfangs-It's-OWL-Zeit. Und ich glaube, ich kann mich an keine Fahrt erinnern, in der du nicht falsch abgebogen bist. Am Ende war es so, dass du schon hier an der Institutsausfahrt falsch abgebogen bist. Also das war schon ein interessantes Kennenlernen und das Ganze trotz Navi und allem, ne? Aber von daher, ich freue mich dabei, mit dir heute einfach mal über das Thema autonomes Fahren zu sprechen, weil wir haben ja schon ein paar Fahrten hinter uns.
Ja, absolut. Und ähnlich wie du bin ich tatsächlich auch kein richtiger Autonah, aber ich sehe das genauso wie du. Mich catchen dann eher so die Features, die man jetzt nicht notwendigerweise klassischerweise mit dem Auto verbindet. Und wenn wir da mal in die Zukunft schauen wollen, kein Navi mehr. Navi ist ja sowieso schon etwas, ne? Wenn man überlegt, wie sind wir früher gefahren. Ich habe das noch tatsächlich meine ersten Fahrten teilweise noch mit einem Straßenatlas gemacht. Ne? Da war Navi noch nicht jetzt so ganz weit verbreitet, aber das hat dann ja schnell durchgeschlagen. Und heutzutage ist das einfach klar, ne? Dass man, wenn man längere Strecken fährt, Google Maps oder ein anderes Navi an. Und da sieht man auch schon, ne? Wir haben schon sehr viel Veränderungen durchgemacht. Ne? Und in Zukunft fährt dann vielleicht sogar die KI und die weiß vor dir vielleicht schon, wo es hingeht. Ne? Also heute sprechen wir wirklich mal darüber, ist das die wünschenswerte Zukunft oder hat das vielleicht doch auch Schattenseiten?
Ja, also du sagst was, ich glaube meine erste Fahrt hier nach Paderborn zum Hörungsgespräch, da hatte ich auch kein Navi und dann habe ich glaube ich aus Google Maps mir das auch noch ausgedruckt
genau,
und auf die Beifahrerseite gemacht, gelegen. Also das ist schon abenteuerlich gewesen, kann man sich kaum heute noch dran erinnern. Heute steigt man einfach ins Auto ein und weiß, man kommt irgendwie an, weil in jedem irgendwie ein Navi ist. Aber ich glaube genau deswegen müssen wir heute über zwei Dinge reden. Also erstens, was wäre, wenn dieses Szenario, wir sprechen darüber, was jetzt realistisch ist, was ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sagen wir mal so, das Grundsätzliche, man wird autonom gefahren, tatsächlich konkret wird, wenn das Realität wird. Was sind die Konsequenzen für uns als Gesellschaft, aber auch für jeden Einzelnen persönlich? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und zweitens, ja, lasst uns mal drüber sprechen, wo stehen wir da aktuell? Mhm. Technologisch gesehen, also was ist der Stand der Forschung? Es wird viel über autonomes Fahren gesprochen. Ist das jetzt noch Zukunftsmusik, was glaube ich viele meinen? Oder wenn mich einige Kollegen auch mich dazu die Meinung haben, dann werden wir sehen, dass das tatsächlich gar nicht mehr so weit weg ist oder beziehungsweise auch zum Teil schon gibt. Und Ich glaube, heute werden wir eine Folge haben. Ich glaube, wir haben die letzten 2-3 Folgen es geschafft, ohne Elon Musk auszukommen. Aber das war heute. Ja, ich glaube schon. Okay. Krass, aber heute werden wir es nicht schaffen, nicht weil wir ihn erwähnen jetzt, weil er nicht mehr Trumps Berater ist, sondern tatsächlich, weil er einfach beim Thema autonomen Fahren, Tesla ist da, sagen wir mal neutral gesprochen, sehr progressiv. Und wir wollen gleich mal gucken, ob auch wirklich weit vorne oder eben nicht, aber progressiv sind sie, das muss man auf alle Fälle sagen, definitiv.
Ja, mindestens seit 2017 redet er darüber, dass wir im nächsten Jahr das autonome Fahren haben. Ich glaube aber, langsam wird er doch dann irgendwann recht behalten, ne? Ja, aber lass uns nicht nur über Technik sprechen, lass uns auch über Aspekte wie Vertrauen, Kontrolle, Datenschutz, Autonomie sprechen, ne? Und auch natürlich über Spaß. Spaß am Fahren oder eben am Nichtfahren vielleicht. Wird Mobilität in Zukunft vielleicht das nächste Abo, was wir abschließen, Mobility as a Service sozusagen, oder bleibt es immer noch auch ein Erlebnis?
Ja, und wir werden sehen in der Diskussion, es gibt ganz viele Punkte, die so widersprüchlich sind, wo man das richtige Maß austarieren muss. Also was ist uns dann wichtiger, Effizienz oder Freiheit, Sicherheit oder Selbstbestimmung? All das bedingt sich dann gegenseitig und da müssen wir mal ein Auge drauf werfen.
Ja, oder anders gesagt, brauchen wir den intelligenten Verkehrsfluss tatsächlich oder brauchen wir nicht einfach nur ein bisschen mehr Gelassenheit im Stau?
Ja, oder einfach ein paar mehr gute Podcasts im Auto. Am besten natürlich diesen hier.
Ja, klappt also gerne die Sonnenbrille, die Sonnenblende nach unten. Schaut nach vorne und wir starten in eine neue Folge von Out of Time. Und diesmal geht es um künstliche Intelligenz auf der Straße, geteiltem Fahrkomfort und der großen Frage, wer macht in 20 Jahren eigentlich noch den Führerschein? Wir oder der Algorithmus?
Ja, spannende Frage. Ich frage mich schon in 10 Jahren, ob das noch so ist.
Ja, definitiv. Aber bevor wir mit dem autonomen Fahren starten, lass uns doch noch mal kurz auf das Gedankenexperiment gucken und über diese schöne Transportblase sprechen. Die schwebt, die lässt sich verschmelzen mit anderen Transportblasen, kannst schön andocken. Ist das ein Hirngespinst oder ist das vielleicht eine mögliche Zukunftsvision?
Ja, ich muss da schon ein bisschen schmunzeln. Also ich würde mal sagen, diese Transportblase ist jetzt das in einem Gedankenexperiment, jetzt, vielleicht weil ich jetzt auch technologisch ein bisschen tiefer drin bin, wo ich sagen würde, das ist doch eher der sehr unrealistische Punkt, wenn wir alleine schon wissen, wie das so ist mit Supraleitern und schwebend und Transrapid und allem Möglichen, was wir schon versucht haben, dann glaube ich, dass das in diese Richtung nicht gehen wird. Zumindest nicht in dem Zeithorizont zumindest nicht mit den Technologien, die wir momentan kennen. Mhm. Das kann man ja immer nie ausschließen, aber da würde ich mal sagen, zu unseren Lebzeiten werden wir das wahrscheinlich so nicht erleben. Von daher würde ich sagen, das ist schon eher ein schwieriger Teil und vielleicht dann aber auch nicht die spannendste Frage im Gedankenexperiment selber, ob es jetzt eine Transportblase ist oder halt dann eben ein autonomes Fahrzeug, wie auch immer es dann ausschaut.
Ja, lass uns deshalb direkt in medias res gehen. Du willst, glaube ich, mehr über das autonome Fahren mit Fahrzeugen und nicht mit Transportblasen sprechen. Und wir sprechen ja vereinfacht immer vom autonomen Fahren. Aber gib uns mal schnell eine Blitzvorlesung. Was heißt das denn? Und wer legt fest, was das überhaupt ist?
Ja, also das muss man erstmal sagen. Autonomes Fahren ist so wie so der umgangssprachliche Übertitel über das ganze Thema. Eigentlich, wenn man es richtig sagen möchte, geht es ums automatisierte Fahren. Das autonome Fahren, also Autonomie, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, das würde heißen, das Auto überlegt sich selber, wo es hinfahren möchte.
Genau.
Das ist ja nicht
trifft
der Fall.
Trifft eigene Entscheidung.
Genau, das trifft es in diesem Maße so nicht, zumindest noch nicht, wenn wir darüber sprechen, sondern wir sprechen eigentlich in der Regel immer vom automatisierten Fahren. Aber es geht auch in meinem Sprachgebrauch völlig über, weil das so nah einander liegt.
Ich glaube, das ist auch natürlich Definitionssache, weil letztendlich in den Grenzen, die dem System gesetzt werden, hat es natürlich eine gewisse Autonomie, also eine Freiheit zu entscheiden, sozusagen, welche Spur jetzt gewählt wird beispielsweise. Aber ist wahrscheinlich wie mit vielen Begrifflichkeiten, fragst du 10 Leute, kriegst du 11 Antworten.
Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Und das hat natürlich, ich sage mal, die Branche auch erkannt. Und deswegen wurde es auch standardisiert. Und an den Standard halten sich die meisten Menschen. Der ist von der SAE, das ist praktisch, war mal früher die Society of Automobilingenieure, sage ich jetzt mal. Und die schon, also 120 Jahre alt, da waren so Leute wie Henry Ford mit drin am Gründungstisch gesessen, also wirklich die Pioniere der Automobiltechniken gibt es immer noch und die bringen dann auch Standards raus und es gibt einen Standard, der eben das autonome Fahren und die verschiedenen Levels oder Stufen, die es eben hat, weil wir werden sehen, das Gleiche, es gibt verschiedene Stufen, die mich da einnehmen kann, standardisiert haben. Das ist der J3016 und das ist sowas wie das Pflichtenheft für die Autonomie, fürs autonome Fahren. Daran orientiert sich auch jeder Automobilist. Das ist so der heilige Gral, an dem man sich festhält. Da gibt es natürlich noch weitere Standards, wenn es dann um Spezialanwendungen autonom fahren, so autonome Transporte und Parken und dergleichen, muss man gesondert geregelt. Aber das gibt das Wesentliche schon hin. Und da steht dann das eben auch genauso drin, wie ich sagte. Also Autonomie im philosophischen Sinn, darum geht es nicht. Also eigene Ziele entwickeln, sondern es geht darum, in den gesetzten Rahmen tatsächlich eigenständig zu agieren. Mhm. Oder das, was dann normalerweise der Nutzer macht.
Und da gibt es ja die verschiedenen Stufen. Das haben viele Leute wahrscheinlich schon gehört. Man spricht davon teilweise Level 3, Level 2. Und was genau heißen diese Stufen jetzt?
Ja, es gibt in Summe 6 Stufen. Also die Stufe 0, die ist praktisch, gibt gar nichts an Automatisierung. Also du, so wie die meisten es auf alle Fälle kennen, die schon mal ein Auto gefahren sind, du machst alles. Also
ja.
Und was heißt alles? Da müsste man, ich will mal der Einfachheit halber sagen, 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist das eigentliche Fahren, also Lenken und Bremsen, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen. Das mache ich selber. Oder macht das System irgendwann? Also das ist etwas, wo man die Autonomiestufen dann steigen kann. Das zweite ist, wer überwacht jetzt das Fahren? Also mache ich das noch als Mensch oder macht das auch die Technologie selber und in welchem Maße? Und so unterscheiden sich diese Stufen dann eben von 0 bis 5 und 5 ist dann die Stufe, wo es dann maximal wäre. Und ich sage jetzt mal Level 1, das ist das, wo man schon ein bisschen, ich sage jetzt mal assistiertes Fahren nennt man das auch. Das kennen die meisten auch, weil jedes moderne Fahrzeug hat schon irgendwelche Assistenzsysteme, Abstandshalter, Lenkassistenten vielleicht mit dabei. Das ist aber, hat mit dem autonomen Fahren an sich erstmal nichts zu tun. Also man fährt da irgendwie auf der Autobahn und man kommt so ein bisschen zu weit über die Linie und dann rüttelt es oder warnt und man wird praktisch darauf hingewiesen oder zum Teil kriegt man auch so einen leichten Schubs dann hin, dass man wieder das Lenkrad gerade hält oder dergleichen. Das ist so typischerweise Level 1 und das hat jedes moderne Auto, was ich kaufe, hat eigentlich, oder ich kann zumindest solche Assistenzsysteme Level 1 sofort dazu holen. Spannender wird es dann schon ab Level 2. Mhm. Level 2, das ist dann das sogenannte teilautomatisierte Fahren. Also im Level 2, dort habe ich dann in der Regel sowas wie Autopiloten, die dann tatsächlich schon, ich sag's mal, Gas geben, Spur halten und Abstand halten können. Mhm. Also auf der Autobahn schaffen die es, einem anderen Auto zu folgen. Und das auch relativ gut und relativ.
Aber
relativ
safe. Zählt dieses ACC, das Adaptive Cruise Control, ist das ist noch nicht Level 2, ne?
Da gibt es jetzt Unterschiede, je nachdem, wie man es hat. Aber wenn ich jetzt in der Lage bin, sage ich mal, jetzt nicht nur Abstand zu halten, sondern da wird auch keiner mehr vor mir und ich kann trotzdem über die Autobahn fahren und das System könnte das eigenständig machen und auch die Kurven bekommen und das Tempo richtig halten, dann sind wir hier beim Thema Level 2. Allerdings, das Überwachen des Ganzen, das muss noch komplett durch den Menschen erfolgen. Das kennt man, also die Tesla-Fahrer kennen das ganz gut, aber viele andere auch. Da rütteln die dann immer am Lenkrad alle 3 Sekunden, weil das System wissen möchte, dass du noch da bist. Und
okay, nicht
die Augen woanders hast. Also du überwachst das System, du überwachst auch das gesamte Umfeld des Autos. Ne? Also wenn da irgendeiner von vorne jetzt abrupt reinkommen würde an einer Kreuzung, bist du noch in der Verantwortung, nicht das technische System an der Stelle.
Das heißt, beide Hände am Lenkrad schön halten, ne?
Typischerweise ja. Es gibt auch andere Lösungen mit Kamera, wo man dann halt sieht, ist man noch fokussiert.
Okay.
Aufs Bild und die Hände sind in der Nähe des Lenkrads, sage ich jetzt mal. Mhm. Typischerweise ist es so, die Hände noch am Lenkrad, man steuert aber selber nicht, sondern folgt dem Ganzen.
Ja, da würde sich auf jeden Fall mein alter Fahrlehrer, der Herr Meier, freuen. Der hat immer gesagt, nicht eine Hand am Lenker, eine Hand am Sack. Ja, also der würde das wahrscheinlich befürworten.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich so. Also man möchte sicherstellen, also die Systeme müssen das auch auf diesem Level, wenn sie eine Zulassung bekommen, weil jeder Level muss ja einzeln zugelassen sein, fürs Fahrzeug als auch grundsätzlich in dem Land, dass die Aufmerksamkeit des Fahrers ungebrochen da ist. Ich habe das selber jetzt auch in Fahrzeugen, ich finde das nicht so mega geil, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das ist so ein bisschen wie der Torwart beim FC Bayern sein. Also du kriegst 80, 90, 85 Minuten nichts aufs Tor und dann aber, wenn irgendwas passiert, bist du verantwortlich und musst dann so.
Ja,
das finde ich schwierig. Dann bin ich doch lieber selber voll in der Action und neige nicht dazu, vielleicht dann doch irgendwie unaufmerksam zu sein, weil ich meine, hier sich konzentrieren, die Hände nur am Lenkrad zu haben, ist irgendwie noch nicht der Komfortgewinn. Und man kann ja auch nichts anders machen. Das muss man auch ganz klar sagen bei diesem Level. Ne? Es hat eigentlich gar keinen großartigen Gewinn. Wann nutze ich das manchmal, wenn ich wenn ich mal an einer Flasche was trinken möchte.
So, gibt, dann da bin ich da ein bisschen abgesichert. Aber solche Tricks, um das auszuhebeln, beziehungsweise haben bestimmt Leute
versucht, da gibt's das auf YouTube auszuheben. Ganz, ne? Ganz tolle Videos, wo sich irgendwelche Flaschen einklemmt oder irgendwie eine Schnur dran macht. Und also da gibt es verschiedene Dinge. Muss ich aber ehrlich sagen, habe ich noch nichts ausprobiert, weil ich das, also halte ich jetzt natürlich für selten dämlich und auf keinen Fall hier empfehlenswert.
Da muss ich an ehemaligen Kollegen von uns denken. Wir hatten bei einer Strategiefahrt, haben wir ja mal irgendwie Schrittzähler alle bekommen und diejenigen, die meisten Schritte gemacht haben, waren quasi die Sieger und er hat da auch dann schön mit dem Handgelenk gewedelt lange, um dann den Schrittzähler auszutricksen.
Ich weiß ganz genau, wen du meinst. Dein Sandkastenkumpel. Aber gut, aber lass uns über die nächsten Level sprechen, weil da wird es jetzt richtig spannend. Also Level 3, das ist schon etwas, was nicht viele Autos haben. Mhm. Level 3 ist, das nennt man das bedingt automatisierte Fahren. Also auf diesem Level kann das Fahrzeug grundsätzlich eigenständig fahren und übernimmt sogar die aktive Überwachung. Du musst zwar noch einsatzbereit sein, aber du musst nicht mehr die Hände am Lenkrad zum Beispiel haben. Das heißt, du könntest theoretisch auch deine E-Mails lesen oder eine Zeitung lesen. Zum Beispiel bei Mercedes gelöst, dann kommt dann ein Signalton. Mhm. Also kommt dann ein starker Signalton, der warnt dich so rechtzeitig, dass du sagst, okay, ich muss jetzt wieder ans System. Also du bist als Mensch immer noch, sag ich mal, der Fallback. Du bist immer noch die Fallback-Lösung. Also das ist schon das, was die meisten Leute so als Autopilot vielleicht dann verstehen.
Ja, aber das ist dann das, was Tesla bisher in den USA schon ausgerollt hatte?
Jetzt aktuell, was sie jetzt aktuell ausgerollt haben, also wo man diese ganzen Videos sieht, wo die Teslas autonom durchfahren, da sieht man ja auch zum einen, die Leute sitzen noch dort, aber die haben die Hände eben nicht mehr am Lenkrad, aber sie sind noch auf dem Fahrersitz und überwachen das. Das ist aber ganz, ganz wichtig, weil im Level 3 gibt es jetzt wahnsinnig viele Unterschiede, weil im Level 3 musst du praktisch festlegen, für welche Situation das gilt. Mhm. Zum Beispiel war ja gar nicht Tesla, also in Deutschland sowieso nicht Tesla Level 3. Mhm. In Deutschland das erste Auto, was zugelassen war, war von Mercedes. Mhm. Und zwar für eine Autobahnfahrt, ich glaube zu Beginn war es sogar unter 65 km/h oder 80 km/h, mittlerweile ist es knapp an die 100 km/h. Das heißt, es wird genau festgelegt, in welchem Rahmen das Ganze gilt. Also wann ist es notwendig, also darf ich das? Das nennt man im Fachjargon ODD, das sind die Operational Design Domains, also praktisch die spezifischen, das ist ein sehr Ingenieursbegriff, die spezifischen
Von den Machern der Verwaltungsschale, so wie es klingt.
Ja, es ist ein sehr technischer Begriff, der ihn beschreiben soll. Also zum Beispiel auf der Autobahn, bis zu diesem Tempo ist das erlaubt oder in der Stadt dann aber vielleicht auch nur in bestimmten Bereichen, nicht in Kreisverkehren oder weiß ich was. Solche Dinge würde man dann ausklammern, wo man sagt, da ist es noch schwierig. Und das ist schon aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Und das ist auch wichtig, diese ODDs, also diese Domains, diese spezifischen Situationen, weil die spielen eine ganz wichtige Rolle dann auch, wenn wir über Level 4 sprechen. Weil Level 4 geht jetzt nochmal einen Ticken weiter. Da gibt es immer noch die ODDs, also diese spezifischen Situationen. Das nennt man aber dann hochautomatisiertes Fahren. Das heißt, in diesen Situationen ist der Mensch grundsätzlich gar nicht mehr notwendig. Also das muss so gut sein, dass eben ein Fallback, dass ich jetzt sage, ey Mensch, du musst wieder ins Lenkrad, gar nicht notwendig ist. Also in diesen Situationen gibt es kein Fallback. Das Fallback ist das System. Das System muss auch bei etwas völlig Unerwarteten so agieren können. Zum Beispiel rechts vorsichtig ranfahren, wenn irgendwas ist. Also ein Reifenplatz, sage ich mal, oder dergleichen. Also das ist ganz wichtig. Aber es muss natürlich festgelegt werden. Dann sind wir schon beim autonomen Taxi. Ja. Also prinzipiell schon bei Level 4 wäre es ja gar nicht notwendig.
Da muss dann auch kein Mensch mehr drin sitzen?
Es muss kein Mensch mehr auf dem Fahrersitz sein bei Level 4 und es muss theoretisch nicht mal ein Lenkrad mehr da sein.
Okay.
So, aber es gibt noch ein festspezifisches Szenario oder Situation. Und das,
Ach so, okay.
Ja, genau.
Also das Auto darf sich quasi nicht aus diesem festgelegten Szenario bewegen.
Genau, zum Beispiel kann das für die Autobahn gelten, aber nicht für die Landstraße oder für den Stadtverkehr. Also das ist dann immer festspezifisch festgelegt. Und erst wenn wir Level 5 haben, dann haben wir wirklich das vollautomatisierte Fahren, wo diese Situationen praktisch nicht mehr vordefiniert werden müssen, sondern du kannst damit überall immer zu jeder Zeit autonom fahren.
Ja. Okay. Das heißt, das ist dann das vollautomatisierte Fahren. Das wäre auch wie bei meinem Kindheitstraum Knight Rider, der Kid, der quasi eigenständig dann rumfahren kann, mich abholen kann. Und da kann ich auch schnell mal sagen, ich brauche dich, Kumpel.
Ja, genau. Das ist, also Kit ist tatsächlich hier, der Knight Rider ist ein gutes Beispiel dafür, für Level 5 fahren. wie viele Beispiele, die man sich wahrscheinlich so rausgreifen kann. Aber ich finde das tatsächlich ganz gut, diese Unterscheidung. Die Frage ist ja auch, ob man Level 5 überhaupt soweit benötigt, wenn man Level 4 sagt, okay, es gibt immer noch Situationen, wo das halt nicht gilt. Ne, keine Ahnung, auf einem privaten Parkplatz oder so, das ist ja die Frage, ob man das überhaupt regeln kann. Wenn ich sagen kann, das ist mein Grundstück, möchte ich nicht, dass autonome Fahrzeuge drauf fahren, ist das prinzipiell etwas, was man wahrscheinlich nicht hundertprozentig ausschließen kann. Das heißt, Level 4 ist quasi zu Level 5, wenn diese Situation natürlich weit genug spezifiziert sind und so viel umfassen. Und das spielt immer eine Rolle. Deswegen muss man das immer gleich hinterfragen, für was und für welche Geschwindigkeit und was das gilt. Weil da unterscheiden sich dann die Technologien oder auch die Anbieter momentan noch relativ stark. Und was aus meiner Sicht aber super wichtig ist, dass wir auch verstehen, dass da eine Menge an Technologie notwendig ist, die wir reinbekommen. Und dass das System nicht unbedingt nur das Fahrzeug ist. Also es kann auch sein, dass ein Eingriff passiert durch eine Steuereinheit, die außerhalb des Fahrzeugs ist oder durch ein Ampelsignal. Und da sind wir bei diesem typischen Thema, da kennst du dich ja, glaube ich, auch ganz gut aus, der Kommunikationstechnologie. Man spricht immer von V2X, also Vehicle für Fahrzeug auf Englisch, 2X zu allem. Also Fahrzeug kann mit allem sprechen, mit anderen Fahrzeugen, mit den Ampeln oder eben auch mit den Fußgängern, keine Ahnung, mit dem Handy und sieht eben, da kommt gleich einer um die Ecke, was man noch gar nicht sieht und wird den deswegen niemals umfahren. Das sind ganz, ganz spannende Themen, die da reinkommen, die dafür auch notwendig sind. Da werden wir, glaube ich, nochmal drüber sprechen müssen. Das sind auch die Einfallstore für Hackerangriffe, was ja bei vielen ein Bedenken ist. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, und dann gibt es eben noch eine Menge an weiteren Technologien. Und ich würde mal sagen, drei Technologien, die ganz, ganz wichtig sind, die ein autonomes Fahren eingeben, ist halt eben Radar, LIDAR und oder LIDAR und Kamera.
Ja. Ja, genau. Also technologisch gibt es da viele Dinge, aber das sind sicherlich die drei Technologien, die rausstechen. Und ich finde diesen Gedanken spannend, ne? Also wir sprechen dann über das System Mobilität und nicht mehr über das System Auto, weil natürlich diese ganzen unterschiedlichen Gewerke miteinander kommunizieren können und so dann auch, sag ich mal, überhaupt die Funktionalität sicherstellen in der Gesamtheit, aber auch vielleicht die Sicherheit deutlich erhöhen können, wie du gesagt hast. Fußgänger kann vielleicht technisch gar nicht mehr überfahren werden. Ist natürlich eine erstmal positive Vorstellung, aber dafür müssen halt alle Systeme dann entsprechend auch mit der notwendigen Technologie ausgestattet sein, damit das funktioniert. Und wir hatten gesagt, Radar, LIDAR und Kamerasysteme, das sind so die drei Hauptsachen. Radar ist sehr robust, ne? Gibt's jetzt auch tatsächlich natürlich schon länger. Das kann die Geschwindigkeit checken, das kann harte Hindernisse erkennen. Das ist auch bei Schnee und Regen funktioniert das immer noch, auch bei Nebel sehr robust. Erkennt maßgeblich aber metallische Objekte und hat eine relativ grobe Auflösung. Dann LIDAR, das kennen viele tatsächlich aus dem Alltag, ohne es vielleicht zu wissen. Das ist nämlich bei den Staubsaugerrobotern häufig eingesetzt, um quasi die Indoor-Navigation zu ermöglichen. Das ist quasi so ein kleiner Laser und keine Funkwellen wie beim Radar. Und der kann tatsächlich zentimetergenau so eine 3D-Punktwolke von der Umgebung erstellen. Und man macht das dann auch in Echtzeit. Man spricht dabei auch von SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, dass man quasi gleichzeitig eine Karte baut und sich in dieser Karte sozusagen lokalisiert. Das war tatsächlich mein Thema von der Doktorarbeit, bevor ich sie an den Nagel gehängt habe. Ist mir gerade nur so wieder aufgefallen. Ja, und das wird auch zum Beispiel bei fahrerlosen Transportsystemen oder auch AGVs genannt, in der Industrie eingesetzt, ne? Diese selbstfahrenden kleinen Industrie-Transportroboter. Und dann haben wir natürlich zuletzt das Kamerasystem. Sicherlich jetzt das, was immer stärker an Bedeutung gewinnt, nämlich wirklich Kameras, die einfach im Auto installiert sind in einer Vielzahl unterschiedlicher Blickwinkel. Können eine hohe Auflösung haben, können Farb-Textur-Informationen erkennen, Schilder, Ampeln erkennen, Objekterkennung, im Prinzip alles das, was man sich nur vorstellen kann. Und insbesondere durch maschinelle Lernverfahren, durch KI, wirklich immer besser werden. Und einige sind ja große Verfechter dieser Technologie als maßgeblicher Treiber für das autonome Fahren.
Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, diese Unterscheidung von diesen drei Technologien. Die meisten setzen ja auf alle drei in Kombination, einige eben nicht. Und darüber streitet die gesamte Community. Also da wird es schon fast emotional, weil
ist fast schon wie in der Politik, ne?
Ja, dass da richtige Lagerbildung gibt. Das ist wirklich ideologisch, wird das geführt. Und wir versuchen da jetzt mal etwas neutraler wir haben da einen neutralen Blick drauf. Kamera ist eben auch nicht das Allheilmittel, weil es eben anfällig für Wetter ist, für Blendung, für Dunkelheit. Es kann tatsächlich auch nicht viel, viel mehr sehen als wir Menschen. Auch wenn ich jetzt Sichtkameras ranbekomme und ein Radar oder weiß ich was, das erkennt dann eben Objekte, obwohl man es gar nicht sieht. Ne? Und das ist dann auch wiederum spannend. Und das sind dann völlig verschiedene Ansätze. Ne? Und ich glaube, da müssen wir vielleicht mal über die aktuellen Entwicklungen sprechen.
Ja, ich bin mir sicher, du hast ja auch gesehen, jetzt in Austin, Texas sind die Robotaxis gestartet von Tesla, die ja vor kurzem, glaube ich, erst angekündigt worden sind, ne?
Ja, die sind jetzt, die fahren jetzt seit, seit ein gut seit paar
Sonntag,
Tagen,
glaub
seit
ich,
Sonntag
ne?
jetzt. Das ist schon aus meiner Sicht richtig krass, bei allem, was man jetzt auch relativieren muss bei dem Ganzen. Aber ich sage jetzt mal, grundsätzlich ist das schon krass. Warum? Also vielleicht erstmal, was ist da passiert? In Austin, Texas, in den USA, er hat ja das schon länger angekündigt. Jetzt ist es aber auch wirklich passiert, sind 10 bis 20, die genaue Zahl ist, glaube ich, auch nicht so 100% klar, aber ungefähr 10 bis 20 sogenannte Robotaxis unterwegs. Robotaxis, das sind wirklich Serienfahrzeuge. Mhm. Das sind, so wie ich das jetzt gesehen habe, alles Model Ys, aktuelle Model Ys, also von der aktuellsten, neuesten Generation dieses Jahres. Und die sind im Realbetrieb so, dass ich mit dem praktisch per App rufen kann. Dann kann ich mich hinten reinsetzen. Dort ist ja auch ein kleines kleiner Bildschirm. Dann kann ich dort eingeben, wo ich hin möchte, meine Klimaanlage einstellen, ein bisschen YouTube gucken. Und auf dem Fahrersitz sitzt niemand. Es sitzt noch jemand auf dem Beifahrersitz von Tesla. Ich habe da aber so lustige Videos gesehen, wo die Leute einsteigen und halt wie so ein Taxifahrer mit dem Gespräch anfangen wollen und fragen, ja, wie er heißt. Und er so, I'm not here. Also praktisch, der tut so, als ob er gar nicht da wäre. Ja, er ist jetzt nur aus den, wahrscheinlich wird es auch noch juristische Vorgaben geben. Mhm. Und man muss auch sagen, ist natürlich jetzt eine Pilotierung gestartet. Das muss man Tesla auch erlauben. Die meisten sind jetzt super streng, sagen, aber sitzt überhaupt noch einer drin oder was auch immer. Die starten da gerade seit wenigen Tagen. Und da wird sicherlich auch eine Fernüberwachung noch dabei sein. Das wird es wahrscheinlich aber auch immer geben, weil du ja sicherstellen musst, dass da nichts passiert und dergleichen.
Ja, also gerade im Taxibetrieb kann ich mir das vorstellen, ne, dass...
Das schmälert nicht, dass das grundsätzlich sich jetzt schon ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt just heute auch einen Test gesehen oder einen Vergleich zwischen derselben Fahrt in Austin, zwischen einmal Waymo, also dem Platzhirsch beim autonomen Fahren, der sehr teure Fahrzeuge hat, also wo alles drauf ist, Lidar, Radar, zig Kameras, weiß ich was alles, und wo dann aber auch fernüberwacht wird, ganz klar. Mhm. Deswegen sage ich, das glaube ich, wird nie weg. Und eben jetzt diese Robotaxi-Lösung, die war auf einer Strecke, die, also der eine hat auf der Strecke 12 Minuten gebraucht, der andere 15 Minuten an der Fahrt. Also es war beides ganz gut. Es gibt aber immer noch bei den Teslas, auch bei dieser Generation offensichtlich, die typischen Problemchen, die darf man nicht verschweigen. Sogenannte Phantombremsung kenne ich auch sehr gut. Bin ja auch jemand, der sehr viel Tesla fährt. Phantombremsung, also es bremst einfach, ne? Also weil vielleicht irgendwo so sich rechts irgendwie ein Fahrzeug andeutet, was aber gar nicht auf die Spur kommt oder gar nicht dort ist, sondern haut das zum Teil da eine Vollbremsung rein.
Okay.
Da sieht man auch schon Videos. Okay, die ganzen, ich sag jetzt mal, Tesla-Begeisterten, die, und das stimmt auch, es ist grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes, aber es ist schon merkwürdig. Okay. Ne? Aber natürlich besser, als wenn man irgendwo reinfährt, aber es ist zum Teil total völlig sinnentfremdet. Also das ist schon, glaube ich, einschränkend. Was man auch einschränkend sagen muss, es ist nicht ganz Austin. Also es ist, so richtig genau weiß man nicht, aber es ist ein, die haben ein Geofencing gemacht, also es ist ein Bereich, der ist jetzt auch nicht klein, man sieht ja an 15 Minuten Autofahrt, in Paderborn kommt man da von überall hin, also wird die Fläche von Paderborn.
Ja gut, aber in den USA sind die Maßstäbe ja auch einfach größer.
Sind nochmal andere, aber ich habe auch gesehen, also es waren schon auch, also nicht nur jetzt 30 km/h Fahrten da drin, ne, sondern schon ordentliches Tempo mit dahinter und wer die Videos kennt vom überwachten Fahren, also Level 3 in den USA, also was die Privatleute machen können in den USA, das ist schon super beeindruckend, ne? Also das darf man nicht verschweigen, das ist schon gut und man muss sich mal vorhalten, wenn das so ist, wovon ich aber tatsächlich auch ausgehe, das ist ein Fahrzeug, das kannst du dir auch jetzt in Deutschland grundsätzlich von der Hardware-Seite für 45.000 Euro kaufen. Da müsstest du Software-Upgrade kaufen von irgendwie 7.000 Euro, damit du das hast. Jetzt hast du es natürlich noch nicht, weil das rechtlich und alles noch gar nicht funktioniert und wer weiß, auch technisch vielleicht noch nicht, aber das ist ja ein Geschäftsmodell, was er macht, was ganz anders ist als jetzt ein Waymo, wo das Fahrzeug, keine Ahnung, 200.000 Euro wahrscheinlich kostet, Minimum, und ich werde es nie erwerben können, ist das schon ein ganz anderer Ansatz, damit so Serienfahrzeugen drin. Das finde ich schon spannend. Das muss man den ganzen definitiv neutral betrachtet, muss man da sicherlich
sehen. Und vor allem auch hinsichtlich der Möglichkeit, halt natürlich Daten zu sammeln. Also du hast quasi die gleichen Fahrzeuge, sind deine Taxis, wie du auch bei Privatpersonen im Einsatz hast, und du sammelst halt ununterbrochen Daten. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie das jetzt zum Beispiel in Deutschland geregelt ist. Ja. Schließt man bestimmt mit den AGBs auch ab, ne?
Die AGBs, und man muss praktisch bei jeder Fahrt wird das auch gemacht. Also ich meine, ist kein Rätsel. Wir haben am Institut ja auch einige Tesla-Fahrer und die alle sehr begeistert sind. Mhm. Und das würde ich auch zum Teil ein bisschen ernst nehmen, auch bei allen, die sehr skeptisch sind. Also ich habe auch schon viele Leute, mir selber ja auch, als ich das erste Mal vor, ist auch schon 10 Jahre her, in Tesla eingestiegen bin, das kann schon mal eine gewisse Begeisterung auslösen. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht so... Wie aber viele andere Autos auch, möchte ich an der Stelle auch sagen. Aber es ist keine Spielkiste oder so, ne? Das sind hochwertige Autos. Punkt. Also super hochwertige Autos, würde ich sogar sagen. Also nicht vergleichbar zu meinem Golf aus meinen Studienzeiten.
Sind ja, wobei super. Es gibt natürlich Spaltmast-Fetischisten gerade in Deutschland.
Aber selbst da ist das, also ja, aber selbst da, das ist nicht so das Thema. Und man muss tatsächlich vielleicht an der Stelle sagen, was macht der Tesla anders? Mhm. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich habe nicht gesagt, der ist weit vorne, sondern ich habe gesagt, der ist sehr progressiv, weil er ganz anders unterwegs ist als alle anderen. Er macht zwei Dinge, die du jetzt beide schon angesprochen hast, komplett anders. Das erste ist, er setzt wesentlich wirklich nur auf Kameras. Mhm. Mittlerweile auch nicht mehr komplett, da also Elon Musk hat selber zugegeben, ne, bauen wir wieder ein Radar lieber mal ein.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Genau, also es gibt das in Radar, als auch dann spekuliert wird, dass tatsächlich auch für das autonome Fahren es ohne Radar nicht gehen wird. Aber er macht das halt in einer Konsequenz und wie man das sieht, das ist schon gut, ne? Mhm. Und das hat dann immer wieder durch Software-Upgrades, die er drauf spielt, gewinnt so ein Fahrzeug natürlich auch immer wieder an Funktionalität und diesen Ansatz, der ist erstmal mutig und man muss immer eins sagen, der ist ja kein absoluter Hardliner oder Tesla ist kein super Hardliner von, wenn die merken, es funktioniert so nicht, dann ändern die auch ihren Kurs. Ja. Das war in der Vergangenheit immer so. Also wir haben ja jetzt auch das Thema bei den Model Ys, dass wir verschiedene Generationen haben von Hardware, die verbaut ist, wo spekuliert wird, dass die, also sie haben angekündigt, sie würden die dann ersetzen durch eine neue Hardware. 1:1 sicherlich nicht, das wäre zu teuer, aber ich glaube schon, dass man da eine Umsetzung macht. Und dann sieht man ja auch, okay, die machen nicht nur Software-Updates, die machen auch Hardware-Updates in diesem Bereich, in einem, und lass es doch 3-4 Jahre sein, aber das ist ja immer noch viel, viel schneller als alle anderen.
Das ist auch ganz anders als, sag ich mal, bei den üblichen OEMs, oder? Ja. Wo es dann halt alle paar Jahre mal ein Facelift gibt und vielleicht mal Revisionen intern, die jetzt nicht nach außen beworben werden. Bei Tesla ist es, glaube ich, deutlich häufiger, dass sich was am Fahrzeug wirklich ändert, oder?
Zumindest jetzt bei den, ich sag jetzt mal, den Modellen, die wirklich in den Massenmarkt gehen, also Model 3, Model Y, die vom preislich, die anderen sind deutlich teurer. Da ist es momentan, glaube ich, etwas schwierig einzuschätzen, aber das muss man ja erstmal hinbekommen, auch von der Architektur her und eben dann zu investieren. Ich mache Facelifts in Funktion und nicht nur in Optik und in mehr PS oder was auch immer. Also das ist schon spannend. Und das Zweite, was ganz wesentlich anders ist, und das ist meiner Meinung nach einfach der Riesenvorteil, den Tesla hat, ist einfach, die machen sehr viel mit KI, weil sie Unmengen an Daten erheben. Also alle diese Kamerabilder, man muss überlegen, in Model 3, Model Y, jetzt mal als Beispiel, Model Y, glaube ich, weit über 2 Millionen verkaufte Autos. Also die Daten, die darum haben, das ist natürlich verrückt. Und mein Gefühl ist auch, dass viele Tesla-Fahrer diese Daten freigeben. Du kannst praktisch dann immer eingeben, welche Daten möchtest du freigeben und nicht. Ne? Innenraum vielleicht nicht so gerne, machen aber auch viele. Aber diese anderen Daten, wenn ich dadurch mehr Funktionalität bekomme, und dieses Gefühl vermittelt einem Tesla, weil ich ja ständig Updates bekomme. Also ich glaube, es gibt andere OEMs, die vermitteln dir das Gefühl nicht, weil da noch nie ein Update gekommen ist. Und dann fragst du dich, warum soll ich denn meine Daten geben? Ja. Aber bei einem Tesla, über alle Fahrzeuge sind es ja bis zu 100 Software-Updates im Jahr. Dann habe ich schon das Gefühl, dass ich mit meinem Fahrzeug 6, 7, 8 Updates bekomme und dann tut sich da was. Ne? Dann bin ich da vielleicht auch bereit, die Daten hinzugeben. Und jetzt wissen wir auch, ne, der Elon Musk, der hat auch eine sehr starke KI mit Grok, mit xAI, also ein ganzes KI-Unternehmen. Da wird viel drüber spekuliert, wann diese zwei Dinge zusammenkommen. Aber nur mal so eine Zahl zu machen, Tesla hat angeblich über 80 Milliarden Kilometer Telemetriedaten. Milliarden. Das ist verrückt. Das in der Kombo mit einer KI, das sind die Datenmengen, die hat halt kein anderer.
Ja, und ich glaube, es gibt auch auf YouTube ja jetzt ein Video über eine Fahrt in Berlin war das, oder?
Ja, genau, in Berlin. Also in Berlin habe ich das auch gesehen, da ist jetzt neulich tatsächlich die erste Supervised-autonome Fahrt passiert. Also Tesla ist halt, machen das halt alles anders.
Also man kann sich im Prinzip davon überzeugen, ne? Wie gut oder wie gut das halt funktioniert. Ne? Also, aber ich höre auch also von den Leuten, die es nutzen, sehr, sehr positive Stimmen. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, bei dem Vision-Only-Ansatz, beziehungsweise dem, ich sammle auch ganz viele Daten und versuche dann möglichst viel über so eine mächtige KI abzuwickeln, da kommt mir immer wieder in den Sinn, es gibt so einen Aufsatz von Rich Sutton, das ist ein Informatiker, der 2019 so einen kurzen Aufsatz geschrieben, der heißt The Bitter Lesson, also die bittere Lektion. Und darin beschreibt er, dass im Prinzip in der Geschichte der KI, des maschinellen Lernens, sich eigentlich immer Systeme durchsetzen, die letztendlich auf Rechenleistung setzen und Datenmengen. Im Gegensatz zu, sag ich mal, hochspezialisierten und, sag ich mal, handgemachten Systemen, wo dann viel Expertenwissen auch einfließt in die Konstruktion dieser Systeme. Darüber wird immer sehr viel diskutiert jetzt aktuell, und das ist bei Tesla halt auch vielleicht am Ende dann so, dass man sagen muss, the better lesson, Tesla hatte vielleicht recht, weil die Datenmengen und dann der doch etwas Brute-Force-mäßige Ansatz, größere Modelle zu trainieren, vielleicht tatsächlich dann doch aufgeht. Ne?
Ja, ich meine, es wird natürlich nach so einem Video, wo ein Tesla durch Berlin fährt, autonom oder überwacht noch, also Level 3, dann kommen natürlich Spekulationen hoch. Das machen die ja nicht einfach so. Das machen die ja aus einem Grund. Und da wird natürlich gewunkelt, dass man selbst versucht, jetzt in Deutschland Fuß zu fassen mit dem Thema. Aber momentan, wie gesagt, Tesla nur Level 2. Level 3 könnte, spekuliert man aber jetzt nur, ne, könnte eventuell tatsächlich Ende des Jahres dann vielleicht sogar nach Deutschland kommen. Das wäre schon verrückt. Und man spekuliert in den USA, dass Level 4, also das, was wir die Robotaxis sehen, dass das, ich glaube es persönlich nicht, dass es das so schnell kommt, aber es wird trotzdem darüber schon geredet, dass Level 4 tatsächlich dann in den USA grundsätzlich kommt. Also das, und da wären wir dabei, dass jeder ein Robotaxi hat, der halt ein Model Y hat oder ein Tesla hat. Ne?
Und das wäre dann vor allem, deshalb heißt es auch The Bitter Lesson, die bittere Lektion, das wäre insofern natürlich bitter für die Konkurrenz, die dann vielleicht es nicht schnell schaffen, da nachzuziehen. Denn wenn du jetzt darauf setzt, wie Waymo beispielsweise, ne, dass du wirklich sehr viele Technik drin hast, die jetzt nicht in normalen Serienfahrzeugen drin ist, und das Ganze versuchst aufeinander abzustimmen, ne, sehr viel Expertenwissen, was da reinfließt. Und am Ende ist es dann doch derjenige, der einfach viele Daten gesammelt hat und die meisten Grafikkarten in seinem Rechenzentrum hat, der da gewinnt. Da kommt man dann natürlich nicht so schnell ran, beziehungsweise kann nicht so schnell aufholen, wenn man halt diese Daten nicht hat. Ne?
Ja, auf alle Fälle. Also das ist ein massiver Vorteil. Ich glaube, muss einfach, also ich persönlich vergleiche das immer so, ein Tesla ist eigentlich im Prinzip sowas wie das iPhone unter den Händen. Es ist bestimmt nicht das beste Handy und wahrscheinlich auch nicht das beste Auto, ne? Aber es ist wahrscheinlich für die meisten so, wenn man diese Gesamtfunktionalität sich betrachten, perspektivisch wahrscheinlich das kompletteste Paket, und es fühlt sich auch an vielen Stellen so an, weil einfach die Software extrem gut ist. Darüber sprechen ja die Leute so im Nebensatz, ja, Tesla hat die beste Software. Also ich kenne viele OEMs, auch deutsche OEMs, die sagen, ja, es hat die beste Software, und dann ist die Sache für die gegessen. Ich kann da sagen, was, also die Generation, die nach uns kommt, aber bei meinem Sohn, Tesla ist, also die Software ist alles. Wenn die Software nicht gut funktioniert, da kannst du die emotionelle Bindung kommt durch Software, durch Apps, durch die Funktionalität, die erwarten, wenn ich hier auf meinem Handy mein Auto anschaue, dass ich sofort das sehe, was der Status ist und dergleichen, dass ich es ansteuern kann. Und das kriegt keiner momentan so gut hin wie Tesla. Ja. Und deswegen fühlt sich das für viele so fortschrittlich an. Und das haben die auch gut gemacht. Ich will aber an der Stelle auch wirklich sagen, wir sollten auch gleich mal über die deutschen OEMs sprechen, weil die sind technologisch überhaupt nicht weiter hinten. In vielen Bereichen, glaube ich, sogar weiter vorne, aber sie fahren halt einen anderen Ansatz. Sie fahren halt nicht diesen Ansatz, wir lernen mit KI über viele Daten, sondern wir bauen halt viel technologische Lösungen ein.
Ja, und da habe ich halt so
meine Bedenken.
Also ich meine, ich würde mich auch freuen, wenn die deutschen OEMs mal irgendwie wieder aus den Pötten kommen und irgendwie nachlegen, und das, ne, würde mich natürlich schon freuen, aber grundsätzlich versuche ich das Ganze auch realistisch zu bewerten. Aber Tesla hat zumindest ein Problem, was die deutschen OEMs vielleicht aktuell nicht mehr so sehr haben, nämlich das Thema Elon Musk. Ne? Also ich habe vor ein paar Tagen erst wieder einen Tesla gesehen, der hat jemanden Aufkleber drauf, Elon Sachs. Er hat sich natürlich jetzt mit den ganzen politischen Aktionen, die er da gemacht hat, keine Freunde gemacht. Anbandlung mit der AfD oder seine fragwürdigen Armzuckungen da, ne, als bei Trumps Inauguration. Das ist, ich finde es halt mega, mega bekloppt, ne? Also vor allem, weil ich mir denke, man, kümmere dich doch um deine Technik und hör auf mit dem Quatsch, sowas zu machen. Aber letztendlich hat er damit der Marke, glaube ich, schon geschadet, oder?
Ja, also der Marke hat er, glaube ich, auf alle Fälle geschadet. Das zeigen, haben jetzt auch die Zahlen gezeigt. Wobei man jetzt wieder einschränkend sagen muss, ich habe jetzt jüngst die Statistik für Mai 2025, war Tesla, also Model Y, also das eine Modell, das meistverkaufte oder zugelassene Fahrzeug in Europa mit über 10.000 Zulassungen. Dahinter kommt aber ganz viel Volkswagen-Konzern, muss man auch sagen. Mhm. Mittlerweile wirklich eine ganze Menge. Also wir reden jetzt hier über E-Autos. Mhm. Aber über 10.000 ist schon wieder richtig, richtig gut. Das zeigt vielleicht, dass viele jetzt kein Tesla in den letzten Monaten gekauft haben. Nicht, weil Elon Musk so viel mit Trump gemacht hat, sondern weil die halt auf das neue Modell gewartet haben, was jetzt so richtig im Durchlauf ist. Also das neue Model Y vor allem. Aber man muss mal gucken. Am Ende finde ich jetzt persönlich, finde, wir sind hier keine Moralapostel und so. Mhm. Jeder muss das selber entscheiden. Man kann natürlich über sowas auch nicht hinweggucken, wenn sich einer da völlig daneben benimmt oder völlig andere Ansichten hat. Aber Fakt ist, Elon Musk hat Tesla nicht gegründet. Er hat es aber zu dem, muss man sagen, wertvollsten Autobauer der Welt gemacht. Das zu einem Zeitpunkt, wo also deutsche OEMs den Markt dominiert haben. Ja. Das verdient ja auch erstmal Anerkennung, ne? Dass er an Dinge geglaubt hat, wo andere teure bezahlte Managerinnen und Manager, vom Manager in Deutschland, das nicht gesehen haben. Und die Probleme baden jetzt viel andere aus. Ja. Ne? Nicht die Manager selber, die diese Entscheidung verpasst haben. Und ihm gehören knapp 13%, also ihm gehört nicht Tesla, also ihm gehört 13%. Und ich persönlich neige jetzt nicht dazu, in dem Kontext Auto sowieso ist es schwierig, Produkt und Marke gleichzusetzen mit der Person oder der Historie, weil da muss man auch ehrlich sagen, in der Logik folgen, da wird es auch mit jedem deutschen OEM sehr, sehr schwierig.
Absolut, ne? Dieselskandal etc. Das, also
wir haben ja CEOs, die hinter Gitter gekommen sind. Ja. Wir haben Volkswagen, wo ist denn der ideelle Gründer von Volkswagen? Also ist deutlich, also da reden wir dann über ganz andere historische Lasten. Ja, auch BMW, die Lasten, die diese Unternehmen alle mit haben. Bei Daimler, glaube ich, 30% gehört Katar. Also
ist da nicht immer so eine komische Lücke, wenn du im Museum bist, zwischen 1933 und 45?
Ja, das ist alles. Und deswegen, ich finde, es sollten nicht die tollen Ingenieure und Ingenieure, die tollen Leute, die bei diesen Unternehmen arbeiten, die diese Unternehmen groß gemacht haben, sie jetzt auch am Leben halten, dafür zu bestrafen, was vielleicht einzelne Personen dann geäußert haben. Das finde ich einfach schwierig. Und ich finde, für den Podcast selber, ist das meiner Meinung nach, wir sollten hier über die Technologie sprechen. Und es ist jeder aufgefordert, einen Tesla auf der Straße technologisch zu schlagen. Und das ist doch spannend. Wir als Kunden können definitiv. Ja davon nur gewinnen, wenn das jetzt ein positiver Wettkampf für die Kunden eigentlich ist, dass man mal endlich sich voranbewegt bei der E-Mobilität, bei dem Thema Autonomie, bei dem Thema Funktionalität und das Auto wirklich ins nächste Jahrhundert mal fährt.
Das auf jeden Fall. Also Wettbewerb ist natürlich gut in dem Bereich. Ich bin sowieso kein Freund von, sag ich mal, Monopolen und wenn man keine wirklichen Alternativen hat, sondern ich weiß schon gerne, dass es halt auch möglich ist, bei einem anderen Hersteller Dinge zu kaufen und also ich trenne auch gerne mal Künstler vom Werk, also ich sehe das komplett persönlich unkritisch, aber wie du sagst, ne, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber lass uns doch mal über Deutschland sprechen und die deutschen OEMs, weil du hattest schon angesprochen, technisch sind die eigentlich nicht hinten dran, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also Mercedes war ja das erste, hatte ich ja gerade schon gesagt, mit ihrem Drive Pilot, das erste zugelassene Level 3 System in Deutschland. Mittlerweile mit bis zu 95 km/h auf der Autobahn. Also Level 3 nochmal zur Erinnerung.
Okay, aber gut, 95 km/h auf der Autobahn ist schon ein bisschen.
Aber wenn du 95 km/h auf der Autobahn fahren kannst und du kannst währenddessen E-Mails lesen, oder was das, weil das ist erlaubt, also du musst nicht mehr die Hände am Lenkrad haben, du kannst währenddessen,
also kannst du auf der rechten,
du musst nur einsatzbereit sein, wenn ein Signalton kommt, dann musst du eingreifen, also bis die Fallback-Ebene, dann ist das schon wieder sehr angenehm, ein bisschen wie Zugfahren dann, ne? Bloß ein bisschen langsamer, aber pünktlicher vielleicht.
Also und mit Klimaanlage.
Und in Peking haben die auch schon ihre Pilotierungen auf Level 4. Warum, das sage ich auch nochmal gleich, warum in Peking. Also die sind absoluter Vorreiter, Mercedes ist absoluter Vorreiter und auch BMW ist da nicht weiter hinter, die haben mit die besten, würde ich mal sagen, jetzt Level 2 Systeme und haben auch eine Menge an Zulassung für Level 3 Systeme mittlerweile. Also da kann man auch schon im Stau, wenn man im Stau langsam fährt, was ja sehr nervig ist, da kann man währenddessen praktisch auch schon auf diese Level 3 Ebene gehen und E-Mails lesen und dergleichen, das ist alles in Ordnung. Mhm. Also beide Marken gehen halt einfach nicht so Tesla-like an die Sache ran. Also deutlich, wie der Deutsch halt ist, seriöser und weniger forsch. Man möchte halt nichts ankündigen, was nicht so ist. Weil das ist ja bei Tesla so. Wird angekündigt, nächstes Jahr kommt das autonome Fahren und das macht er seit 7 Jahren. Das würden jetzt deutsche OEMs nicht machen. Und was man auch sagen muss, diese Anbieter, gerade BMW und Mercedes, bauen diese Funktionalitäten in ihre, das sind ja schon Premium-Anbieter, in ihre Top-Fahrzeuge an. Also S-Klasse und 7er BMW vor allem. Und das macht
die
Tesla
nicht,
anders. Tesla
nicht
bringt
für
das halt in die 45.000 Euro Fahrzeuge rein.
Ja, ja klar.
Gut, die sind dann auch bei 50 oder so, wenn man alles dazu. Aber trotzdem, das ist eine andere Kategorie. Mhm. Das ist, wie gesagt, ein ganz anderer Ansatz. Und wer da eigentlich am nächsten dran sein müsste und es eigentlich auch gar nicht so weit weg ist und viel zu negativ in den letzten Wochen und Monaten in den Schlagzeilen drin ist, vielen Stellen vielleicht auch nicht zu Unrecht, aber ist eigentlich der VW-Konzern. Jetzt ist er gar nicht lange her, ging es durch die Presse durch und ich habe just gestern jemanden getroffen, der auch in Hamburg und lebt und mir gesagt hat, es ist tatsächlich so, die haben den ID-Bus, das ist praktisch der VW-Bus, als AD, Autonomous Driving Version rausgebracht, der praktisch ein Robotaxi sein soll und auch schon ist. Also der fährt schon in Hamburg autonom durch die Gegend, ist anders aufgebaut. Also wir haben dann ein System mit 13 Kameras, wir haben 9 Lidare mit reingebaut und ich glaube 5 Radare. Also es ist ein anderer Ansatz, sieht auch dann anders aus, sieht nicht aus, ist kein Seelenfahrzeug, ganz und gar nicht. Ne? Ist dann
eher so wie Waymo.
Ist eher so wie Waymo in der Richtung. Aber das zeigt, dass wir es halt auch können, ne? Und wir müssen uns auch nicht verstecken. Ich finde, meiner Meinung nach, also 2 Dinge lernt man daraus. Die deutschen OEMs verkaufen sich beim Thema Autonomie viel zu schlecht, viel zu zögerlich. Ich glaube, zum Teil haben die auch Angst, dass eben der deutsche Autofahrer, ich glaube, darüber müssen wir auch nochmal kurz sprechen, es auch gar nicht möchte.
Ja.
Aber zumindest der jetzige nicht, weil er will selber fahren, glaube ich, an vielen Stellen. Und das Zweite
ist... Wobei da auch sicherlich ein Umdenken stattfindet. Ne?
Bestimmt,
also ich merke das schon selber. Leute von unserer Generation, die sind nicht mehr notwendigerweise so autonarren wie vorhergehende Generationen und zukünftige Generationen, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich habe da was rausgegriffen. Da können wir gleich mal reingucken. Okay. Weil ich das auch, meine Vermutung war auch so, aber das ist wohl doch nicht ganz so. Ich habe da ein paar Zahlen. Aber was total spannend ist an dieser Stelle, was es zeigt, dass Thema autonome Fahren ist ein absolutes Milliardengeschäft. Sonst würde da keiner so krass, die investieren alle krass rein. Das ist die Zukunft der Mobilität. Und in der Hinsicht ist unser Gedankenexperiment halt eigentlich schon in die richtige Richtung. Lassen wir mal die Transportblase weg, aber das autonome Vehikel, da geht die Reise definitiv hin und dort wird Geld verdient.
Ja, ne, im Prinzip, wie viel Zeit kannst du monetarisieren von einem Menschen am Tag? Und das Thema Mobilität spielt da eine riesige Rolle. Und wir sehen, das ist auch kein Zukunftsthema. Also Waymo existiert jetzt schon seit längerer Zeit in San Francisco. Die fahren da autonom rum, die Taxis. Und die Leute, die das nutzen, also es gibt wirklich viele Leute, die sagen, die fahren lieber mit dem Waymo, mit dem sauberen Waymo, wo sie alleine drin sind, als dass sie irgendeinen Uber nehmen. Uber ist ja krass abgestiegen. Ne? Da kommen wir wieder zum Thema Entschittification. Groß gestartet und hinterher dann doch alles schlechter geworden sozusagen.
Uber ist doch auch bei Waymo mit dabei.
Ja, es kann sein, dass die da kooperieren, aber im Grunde genommen, Uber ist ja ursprünglich gestartet als sozusagen Gig Economy, wo jeder quasi zum Taxifahrer wurde. Und ich habe letztens mir angeguckt, weil Olli Schulz hatte letztens in Fest und Flauschig das erwähnt, gibt's eine Dokumentation auf YouTube über so einen Taxifahrer, der quasi so seine letzte Fahrt, die letzten Tage haben die beobachtet tatsächlich. Und da hat man diesen starken Kontrast gesehen, ne, zwischen den alteingesessenen Taxifahrern und sag ich mal, diesen hochtechnologisierten neuen klinisch reinen Robotaxis. Aber wir müssen halt einfach realisieren, das ist die Realität natürlich jetzt nur in wenigen Städten der Welt aktuell wirklich nutzbar. Aber das ist keine Frage, ob das kommt. Das ist nur eine Frage, wie schnell kriegen wir das hier auch auf die deutschen Straßen.
Ja, definitiv. Deswegen finde ich es gut, dass in Hamburg da jetzt auch mal vorangemacht wird, damit das einfach in den Deutschen, für die Deutschen auch sichtbarer wird, dass da die Richtung ist.
Haben ja auch mit Moja zum Beispiel.
Ja, genau. Das ist
wahrscheinlich dann auch, sag ich mal, war das eine Art Pilotbetrieb, vielleicht auch die eine oder andere Daten, die da gesammelt wurden.
Auf alle Fälle, die müssen ja starten. Man muss ja letztlich irgendwie starten, aber wie gesagt, da muss man sich nicht verstecken. Was ich spannend finde, ich habe das, glaube ich, bei der Tagesschau oder so in so einem Bericht da gesehen und was mich total gestört hat, war irgendwie schon im dritten Satz ging es dann um die Arbeitsplätze, die verloren gehen, wenn jetzt die Taxis autonom fahren. Mhm. Und das ist halt einfach eine mega deutsche Diskussion, die, es hat sich schon immer was gewandelt, ne? Und wenn wir das hinbekommen, also ansonsten werden wir in 20 Jahren sowieso da sitzen und es wird keiner Taxi fahren wollen in Deutschland mehr. Da werden die, also das ist wie bei allen vielen Berufen, die wir hier haben, dann fehlen uns die Leute und wir haben es nicht automatisiert und dann haben wir die Probleme, dass in den, sag ich mal, in den Niedriglohnsektoren tatsächlich es problematisch ist, ne? Und deswegen glaube ich, müssen wir da wirklich ein bisschen progressiver rangehen. Und ein Land, was richtig progressiv bei dem Thema vorangeht, noch viel mehr als USA, ist China.
Ja, also das wundert mich nicht.
China ist richtig krass, was das autonome Fahren angeht. Dann gibt es meiner Meinung nach genau 3 Gründe, die da vorgehen. Das erste ist, die sind schon länger im Live-Betrieb. Also der größte Konkurrent, sag ich mal, von Waymo ist Baidu. Auch mit einer Apollo-Plattform nennen die das. Das ist, die machen das ein bisschen anders. Es gibt auch noch mehr Plattformen, aber die haben auch schon echt an Millionen an Fahrten hinter sich. Ne? Also auch schon viele Daten gesammelt. Also da musst du in Hamburg schon viel fahren, damit du da rankommst. Das heißt, da müssen mehr Städte eigentlich kommen. Ja. Das ist ganz, ganz wesentlich. Das zweite ist die Regulatorik. Also der chinesische Staat, der pusht das Thema. Klar, es gibt praktisch sowas wie Schnellzulassungen für Level 3 und Level 4, was in Europa einfach so schwer umsetzbar ist. Und da haben wir vielleicht aber auch geschlafen. Ne? Da müssen wir dann Tempo auch gewinnen.
Das erinnert mich, in der letzten Folge hatten wir quasi die Pflicht, KI einzusetzen im Gerichtssaal. Ja. Ne? Und hier können die natürlich auch entscheiden. Ja, wir wollen jetzt, dass ein X% aller Fahrzeuge jetzt autonom fahren. Ja. Und dann pushen die das und lockern entsprechend die Regularien. Das ist natürlich, muss man schon sagen, anders. Also ob das jetzt der beste Weg ist, das können wir, glaube ich, schon anzweifeln. Sag ich mal, dass alles so in einer Hand ist und sicherlich nicht immer mit rechten Dingen zugeht. Aber dass grundsätzlich sich da was tun muss auf dem Gebiet, wenn wir da Gas geben wollen und wenn wir vor allem auch vielleicht die deutsche Automobilindustrie damit ein bisschen beflügeln wollen, dann muss sich da sicherlich was ändern.
Ja, definitiv. Also meine Bedenken sind immer nur, dass die Politik in Europa halt viel zu lange braucht, um es zu verstehen und dann noch viel länger braucht, um es umzusetzen. Und das können wir uns eigentlich in einer Hochtechnologiezeit, in der wir uns befinden, überhaupt gar nicht mehr leisten.
Und du musst ja auch überlegen, was für ein riesiger Markt das ist. Ne? Wenn wir sagen, wenn wir es schaffen würden, vorwiegend europäische Fahrzeuge hier in Europa einzusetzen, auch im ganzen Mobilitätssektor, bei sowas wie Robotaxis, das ist natürlich ein riesiger Markt und das kann man schon auch irgendwie unterstützen. Ne? Natürlich muss man da aufpassen, dass man da nicht gegen irgendwelche Subventionsregeln verstößt, aber grundsätzlich
ja, klar. Aber lass uns nicht politisch werden, weil sonst drifte ich tatsächlich persönlich auch mal gleich ab. Ich neige da ja auch zu einer gewissen Polemik. Aber der dritte Punkt, der ist nochmal wichtig, warum China so weit vorne, also da echt gute Chancen hat, ist, die sind jetzt eben auch schon gut in der Softwareentwicklung, haben auch Softwareplattformen, aber die haben vor allem die Hardwarekomponenten. Also Großteil, die da notwendig sind, also der Komponenten, die kommen aus von chinesischen Anbietern. Mhm. Deswegen auch jedes Technologieunternehmen, was man aus Huawei als Beispiel, aus China, Xiaomi, kann die mal kaum aussprechen, aber die kennt man alle von den Handys noch, ne? Aber die sind alle im Automarkt unterwegs.
Ja,
die haben
ja
alle
so
dort investiert und die sind ja praktisch Lieferanten. Ne? Das sind richtige Lieferanten und die Frage ist, wenn ich so viel Hightech für ein Auto irgendwann liefere, was das autonome Fahren ermöglicht, wer ist der OEM? Also ist der OEM derjenige, der das Ding am Ende zusammenbaut und die Marke draufsetzt, oder ist der OEM nicht derjenige, der im Prinzip 95% der wesentlichen Technologie dort reinbringt? Und werden dann die Zulieferer, so wie es jetzt ist, im Speckgürtel, sag ich mal, der OEM sich ansiedeln? Stuttgart, Wolfsburg, weiß ich wo. Oder müssen nicht, was wir ja auch schon sehen, die OEMs sich eigentlich an den Technologieunternehmen orientieren, das heißt, und dort eigentlich nach Technologie fragen.
Im Prinzip, ja, es würde sich dann umdrehen. Ne? Die ehemaligen reinen Zulieferer werden jetzt zu den Kontrolleuren oder zu den mächtigen Playern in der Lieferkette. Ne? Ja. Das ist natürlich klar. Und gerade jetzt auch im Bereich E-Mobilität, hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, da fällt natürlich auch vieles weg jetzt in der Lieferkette, ne? Im gesamten Antriebsstrang, der ist deutlich simpler aufgebaut. Das heißt, auch hier müssen natürlich alle Unternehmen, die irgendwie daran beteiligt sind, schnellstmöglich Strategien entwickeln, wie es in Zukunft da weitergehen soll. Und das ist tatsächlich schon natürlich eine große Gefahr, wenn man so sehr abhängig ist von diesen extrem wichtigen Komponenten und nichts in der Hand hat dagegen. Also keine Alternativen. Ich wüsste jetzt nicht, womit wir hier in Europa ankommen können, wenn es jetzt zum Beispiel um integrierte um die Chips geht beispielsweise, sind wir blank. Ne?
Es ist, wie gesagt, ein provokatives Bild erstmal, ne? Was man aber, glaube ich, auch zeichnen muss, um einfach zu sehen, was tut sich da gerade und dann nicht in 10 Jahren oder 15 Jahren, 20 Jahren verwundert zu sein. Ne? Ja. Ich glaube schon, dass die Systemintegrationskompetenz, weil das ist das, was wir auch schon über die Jahre immer hatten, also über die Jahrzehnte, ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt und gesagt, was konnten wir in Deutschland eigentlich schon immer ganz gut, und das war wirklich Dinge in komplexe, gut funktionierende Gesamtsysteme zu überführen. Aber wenn wir das nicht können, dann haben wir überhaupt gar, also dann ist ja gar keine Chance, weil wenn wir nicht die Teiltechnologien liefern, wenn wir, ich sag mal, bei der Produktivität, beim Engineering, da müssen wir dann wirklich Gas geben. Ne? Und ja, das ist schon ein schwieriges Thema, aber lass uns vielleicht mal über die Konsequenzen sprechen von dem Ganzen, jetzt gar nicht mehr über die Technologien, weil da habe ich nämlich ein paar Zahlen auch recherchiert, über die wir noch kommen, nämlich über das Geschäftliche nochmal. Ich habe ja gesagt, Milliardenmarkt, und das ist, glaube ich, wirklich spannend, weil wir reden ja über autonome Fahrzeuge, über autonome private Autos, Taxis, Robotaxis, wir reden aber auch über Logistik. Heavy-Duty-Robotrucks, also LKWs.
Ja, klar.
Ein Riesenthema. Logistikfahrzeuge hier, die praktisch ständig fahren können und nicht Ruhepausen und sowas einlegen können. Also Bloomberg geht alleine für Logistik bis 2030 schon für so einen 13-Billionen-Euro-Markt aus. Und wir sehen auch bei den LKWs, was die meisten Leute auch nicht wissen, dass wir dort einen massiven Anstieg der LKWs schon haben. Also das ist praktisch schon ein kompletter Durchbruch. Absehbar, da geht es jetzt hauptsächlich um die Ladeinfrastruktur, die einfach nachhinkt. Mhm. Aber wir werden massive E-Trucks sehen und wir werden massive autonome Trucks dann irgendwann auch vermutlich sehen, wo Dinge auch wiederum einfacher sind. Also das ist schon krass. Und wir reden von einem Markt, der halt in den nächsten Jahren ja eine Wachstumsrate von 20-30% aufwärts vielleicht sogar hat. Ne? Also größer als die E-Mobilität, über die wir sprechen.
Da muss man ja auch sagen, ne? Also es gibt ja das berühmte Jevons-Paradox, das aussagt, wenn Systeme besser und effizienter werden, dass paradoxerweise dann die Nutzung ansteigt, als das, also in der Gesamtheit, dass man quasi dann doch einen höheren Verbrauch am Ende hat als vorher vor diesen effizienteren Systemen. Und das könnte hier auch natürlich in die Richtung gehen, dass man plötzlich mehr einfach Dinge nutzt, weil es so bequem ist. Ne? Also dass man, wenn ich mir das jetzt vorstelle, du kannst zu Hause einsteigen und kannst dich ausruhen im Fahrzeug und wirst dahin gebracht. Du kannst vielleicht, würdest öfter so einen Städtetrip machen oder sowas, weil diese nervige Fahrt wegfällt, beziehungsweise weil die viel, viel angenehmer sein wird. Und ich habe da auch ein bisschen recherchiert tatsächlich, weil mich das interessiert hat, wie so die Wachstumsprognosen aussehen in den unterschiedlichen Regionen. Und das Spannende ist, es ist unterschiedlich in der Welt verteilt. In Deutschland tatsächlich sagen viele so einen leichten Rückgang an der Anzahl der Fahrzeuge sogar voraus, einfach weil wir hier einen krass gesättigten Markt haben. Aber natürlich in Schwellenländern, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Das heißt, in der Gesamtheit werden wir wahrscheinlich einfach viel, viel mehr Fahrzeuge auch in Zukunft.
Wahrscheinlich, das muss man gucken. Da beide Richtungen natürlich möglich, auch mit beiden mit krassen Konsequenzen. Aber du hast es angesprochen, diese Total Convenience, also dieses Total Convenience-Versprechen. Genau. Das ist der Grund, weswegen dieser Markt so explodiert oder explodieren wird. Und eine Sache, die ich auch nochmal spannend finde, wir reden über die Automobilunternehmen und dergleichen, aber so ein Level-4-Fahrzeug, geht man davon aus, die EU-Kommission hat tatsächlich eine Studienauftrag gegeben, dass so ein Fahrzeug ungefähr 1 Terabyte Daten am Tag produziert. Und Telekom-Anbieter, Kommunikationsanbieter, die werden sich ja alle, also die sind ja maßgeblich notwendig, damit das Ganze funktioniert und auch fließt. Auch da ist so viel Wachstum dahinter, das ist schon echt krass. Aber ich möchte nochmal zu dem Thema Total Convenience. Ne? Ich habe für mich das perfekte Szenario. Und jeder Vater, jede Mutter hat das perfekte Szenario. Weil wie oft, gerade wenn ich wohne jetzt ein bisschen ländlich, wo wir die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so haben, gerade für die Kinder. Und wenn die Kinder kleiner sind, wie viel fährt man die Kinder in der Woche von A nach B? Ja. Zu irgendwelchen Kursen, irgendwo hin. Und ich will jetzt nicht unbedingt so weit gehen, ich will die ins Auto setzen und fahre gar nicht mit. Aber wenn ich schon mitfahre und ich muss nicht selber fahren, sondern ich kann währenddessen noch irgendwas erledigen, also das wäre schon richtig cool. Und klar, wenn sie dann älter sind, ich sage mal 12, 13 Jahre aufwärts, dann kann man die da reinsetzen und dann fahren die da hin und danach bestellt man pünktlich zur selben Zeit wieder hin. Oder die haben ja dann auch schon irgendwann Handys und fahren dann wieder zurück und ich weiß, wo die sind. Also ich glaube schon, dass das ein Riesenmarkt wäre und natürlich dann an der Stelle auch Riesenpotenzial für einen. Also ich bin als Vater immer sehr viel unterwegs und das nervt mich.
Ja, das ist definitiv so. Und natürlich, bevor man jetzt seine Kinder alleine in so ein Fahrzeug setzen würde, also ich persönlich hätte dann natürlich schon ein mulmiges Gefühl, solange ich nicht die Statistiken gesehen habe, die mir nachweisen, dass es halt deutlich sicherer ist als jeder menschliche Fahrer. Aber klar, also ich sehe das auch häufig als, ich will nicht sagen verlorene Zeit, aber es ist natürlich schon so, dass es häufig unproduktiv ist. Wobei ich dazu sagen muss, gerade im letzten Jahr ist es bei mir, hat sich das schon krass geändert, weil ich halt entweder mir interessante Dinge anhöre, irgendwelche Podcasts anhöre oder mit der KI mich unterhalte und mein nächstes Vibe-Coding-Projekt plane. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mich dann frage, ist das dann wirklich so ein Riesenvorteil, wenn wir irgendwann da sind, dass es komplett autonom ist? Wenn du halt permanent die KI im Auto hast und alles über deine Stimme steuern kannst, dann macht Autofahren vielleicht doch wieder mehr Spaß. Ne? Aber klar.
Aber du sprichst einen wichtigen Punkt an, also Sicherheit. Also natürlich meine Frau würde das wahrscheinlich nie zulassen. aber ich hätte da auch ein mulmiges Gefühl. Aktuell würde ich auch keins dieser Fahrzeuge in mein Kind setzen, weder einen Tesla oder dergleichen und sagen, fahr mal autonom los. Also wir müssen mal über Sicherheit sprechen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das ist immer so das Hauptgegenargument für als auch gegen autonomes Fahren. Also die Fürsprecher sagen, durch autonomes Fahren wird das natürlich viel sicherer, weil der größte Unsicherheitsfaktor, und es gibt auch Statistiken, über 90% der Verkehrsunfälle sind Folgen von menschlichem Versagen. Das würde ja dann grundsätzlich erstmal wegfallen und wir würden massiv die Zahl reduzieren können. Ich habe auch mal nachgeguckt, wenn ich mich nicht verzählt habe, gibt es Unfälle mit tödlicher Folge, also wo Menschen umgekommen sind bei Tesla seit 2022, also in den letzten 3 Jahren, glaube ich, 11 Stück. Da denkt man, das schluckt man natürlich erstmal. Ne? Jeder ist zu viel, aber 11 ist jetzt eine überschaubare Zahl im Vergleich zu den Verkehrstoten, den Hunderttausenden, die wir jährlich sonst so haben. Ne?
Aber also wie viele davon waren dann tatsächlich?
Das sind zum Teil sehr unterschiedlich. Also zum Teil haben die Systeme halt in der Situation nicht richtig reagiert. Sie haben Hindernisse erkannt. Manchmal sind die in Personen, die auf der Fahrbahn waren, reingefahren und haben die nicht erkennen können. Also was ein ganz großer Fall ist in den USA, ist, wenn LKWs die Straße kreuzen und nicht diesen Unterbauschutz haben, dann erkennt das zum Teil, wenn da die Sonne steht, weder der menschliche Fahrer so richtig, aber vor allem erkennt das nicht, die Kamerasysteme haben das nicht erkannt und die sind dann praktisch unten durchgefahren. Also zumindest der eine Teil vom Auto und dementsprechend sind das tödliche Unfälle, die da passieren. Das ist, glaube ich, habe ich tatsächlich 2 oder 3 Mal passiert. Das haben die auch mittlerweile, so wurde es gesagt, gefixt, beziehungsweise gibt es da eine Pflicht, dass diese Fahrzeuge, deshalb in Deutschland sieht man das auch bei den LKWs, dass die eigentlich durchgebaut sind, dass diese schrecklichen Unfälle nicht passieren. Aber es gibt da verschiedene Arten, aber es sind alles so einzelfallspezifische Fälle. Ja. Ne? Und,
ja, aber es ist, das hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal angesprochen. Bei technischen Systemen natürlich ist die Toleranz gegenüber Fehlern deutlich niedriger als bei Menschen, weil du ein technisches System auch nicht so einfach zur Verantwortung ziehen kannst. Das in den USA gibt es dann wahrscheinlich hier die Massenklagen gegen die Hersteller natürlich, aber da muss natürlich einfach ein deutlich höherer Sicherheitsstandard dann gelten, damit das auch in der Breite akzeptiert wird. Und für mich wäre eine wichtige Frage, wie wichtig ist es denn, dass halt möglichst viele Fahrzeuge autonom fahren, damit diese hohe Sicherheit gewährleistet wird?
Ja, da können wir ehrlich drüber streiten. Ich habe ja selber mal die Theorie aufgemacht, ich glaube so richtig erst so dran, wenn kein menschlicher Fahrer mehr im Weg ist.
Ja.
Aber ob das so ist, da bin ich auch schon zum Teil auch wieder weg, weil ich glaube, die Beispiele zeigen, dass das nicht unbedingt notwendig sein wird. Aber die Safety muss man ehrlicherweise sagen, und das ist ja einer der Gründe, weswegen Tesla nicht in Deutschland so weit ohne weiteres die Hochautomatisierung rein rechtlich machen kann, weil wir ja, was die Safety angeht, ja beim autonomen Fahren was autonom ist, ein redundantes System fordern. Mhm. Und Redundanz kriegst du natürlich hin, indem du jede Kamera durch eine andere Kamera setzt, aber du kriegst sie vor allem beim autonomen Fahren hin, indem du Lader,
LiDAR,
Kamera so einsetzt. Also da haben die definitiv eine Herausforderung. Mhm. Und dann sind wir zum Teil schon auch bei dem Thema der Security, also dass Leute sowas absichtlich versuchen zu manipulieren oder eben gar zu hacken. Ne?
Da gab es ja auch, aber das ist mittlerweile, denke ich, auch gefixt, dass man irgendwelche Aufkleber auf Straßenschilder gemacht hat und dadurch wurden die dann als was ganz anderes erkannt. Das
haben die Kollegen hier ja auch gemacht. Wir haben ja einige bei uns, die daran forschen. Hatten wir hier auch Manipulationen an dem Temposchild hier bei der Einfahrt bei uns gemacht. Und solche Dinge. Also das ist tatsächlich etwas, was man
natürlich
was man
alles, alles erlaubt, alles erlaubt.
Hier auf dem eigenen Gelände. Aber das sind alles so Dinge, da muss man, darüber muss man nachdenken und da muss man Sicherheit auch schaffen. Mhm. Wie gesagt, ich glaube auch, jeder Fall wird einfach zu einem großen Imageproblem von Technologie führen. Ich glaube auch, jeder Fall wird zu einer massiven Verbesserung des jeweiligen Themas führen. Und ich glaube auch, ein bisschen mutiger müssen wir da vielleicht auch sein, wenn wir das wirklich ernst meinen und nicht nur auf der ethischen, moralischen Ebene vielleicht gewinnen wollen, sondern vielleicht auch auf der faktischen, was die Gesamtzahlen der Verkehrstoten angeht, was ja am Ende des Tages das eigentliche Ziel sein müsste. Also ich finde es schon schwierig, aber es gibt, vor 10 Jahren gab es doch diesen Jeep, der mitten auf der Autobahn von Leuten gehackt wurde und zum Stehen gekommen ist. Und dafür muss man sagen, da kennen wir uns jetzt ja auch aus und dafür gibt es wahnsinnig viele Vorschriften, Regularien, daran forschen wir auch, dass man im Entwurfsprozess diese Dinge einfach nicht nur vorausdenkt, sondern sicherstellt, dass man da immer in der Lage ist, in einen sicheren Zustand zu gehen. Und gegen Manipulationen, die wird es immer geben. Da muss man sich auch, glaube ich, nichts vormachen, aber dass man darauf gut reagieren kann. Und da gibt es wirklich eine ganze Menge, die man machen kann. Also ich bin da eher der Vertreter, dass wir das in den Griff bekommen. Ja.
Aber
der Aufwand kann massiv groß sein. Ne? Also was ist, wenn wir mal im Krieg sind und diese Systeme gehackt werden, dann durch staatliche Gewalt, die ja natürlich noch ganz andere Power haben.
Vor allem dann, wenn zum Beispiel du einen Großteil der Fahrzeuge aus dem Ausland importierst und es gibt ja jetzt in UK, glaube ich, haben die eingefordert, dass quasi Apple eine Hintertür einbaut in die Verschlüsselungssoftware und Apple hat dann gesagt, nee, machen wir nicht, dann rollen wir einfach die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einfach komplett wieder zurück. Wo natürlich auch staatliche staatliche Akteure durchaus ein Interesse haben können, eine Backdoor zum Beispiel in solchen Systeme zu haben. Ich will da jetzt gar keine Länder spezifisch nennen, aber wir haben ja jetzt die letzten Jahre gesehen, es ändert sich geopolitisch einiges. Und wenn man dann plötzlich diese Systeme in der breiten Masse im Einsatz hat und jemand könnte dann schadhafte Dinge durchführen, das ist einfach wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben und dass wir das möglichst gut technisch und vor allem dann auch im Entwurfsprozess von vornherein mit absichern.
Und die OEMs investieren da eine Menge und machen dann viel. Also das nochmal, also da weiß jeder genau, was er macht. Deswegen, sonst würden wir viel mehr hören. Also es gibt eine ganze Community, die das verhindern möchte aus verschiedenen Gründen und sich auf jeden Fall stürzen würde. Die Presse macht natürlich auch aus allem dann aus jedem Einzelnen, was grundsätzlich auch in Ordnung ist. Aber es ist ja eine überschaubare Zahl bisher. Und von daher kann man schon davon ausgehen, dass wir da, was das Thema Sicherheit angeht, nicht das Hauptproblem sein wird.
Ja, aber Sicherheit, Security, klar, haben wir abgehakt, würde ich sagen. Also das sind auf jeden Fall Aspekte, die gemacht werden müssen und die auch richtig gemacht werden müssen. Aber lasst uns nochmal in das Zukunftsszenario schauen und überlegen, was verändert sich denn so auch gesellschaftlich, auch städtebaulich, wenn wir jetzt vorwiegend autonome Fahrzeuge nutzen. Und wie ist das vor allem bei jedem persönlich? Brauchen wir später noch das eigene Auto oder ist das hinter ein Museumsstück sozusagen, das Privatfahrzeug?
Ja. Ja, du kennst das ja auch, Computerspiele kommen immer wieder, SimCity, eins der bekanntesten, auch schon uralt Computerspiele, also habe ich schon in der Grundschule, glaube ich, gespielt, eine Stadtsimulationsplaner, so als Spiel, ich baue eine Stadt auf und ich will das immer im Kopf bleiben, kann ein Jahr her sein, ich weiß nicht, vielleicht auch zwei, habe ich mal ein Bild gesehen von einem, der mal ein SimCity-Bild von einem Computerspiel gemacht hat, wie es real ausschauen würde, würden wir berücksichtigen, wie viele Autos und wie viele Parkplätze wir eigentlich haben.
Ja.
Das kann man sich gar nicht anschauen, weil praktisch die ganze Stadt nur aus Parkplätzen besteht.
Nur Parkplätze, ne?
So, und das nehmen wir so gar nicht wahr, aber wenn wir hier aus dem Fenster auch rausgucken, ist schon eine Menge an Autos, die wir da parken sehen. Und Fakt ist, das Auto steht ja auch gefühlt
90%.
Zwei Drittel oder noch mehr nur rum. Und wenn wir das besser nutzen könnten, dann würden wir natürlich eine massive Rückgewinnung von Parkraum bekommen. Mhm. Das ist doppeldeutig meine, also Parkraum von den Parkplätzen und Parkraum, um Parks zu bauen in den Städten oder andere Möglichkeiten. Das wäre natürlich schon Wahnsinn.
Dafür müssten die Autos aber dann, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Zahl nicht niedriger wird, die wären dann halt permanent in Bewegung. Ne?
Permanent in Bewegung oder vielleicht vor die Stadt fahren, ich weiß nicht, keine Ahnung, abends. Hauptsache weg aus den Augen, aus dem Sinn. Ich habe oder in irgendwelchen Tiefgaragen irgendwo verschwinden.
Ja, da gibt es ja auch super interessante Konzepte von Garagen, die auch voll automatisiert funktionieren, wo Autos auf geringstem Stauraum aneinander geparkt werden, übereinander und mit wirklich sehr wenig Abstand zueinander. Also ich glaube, da wird sich schon auch einiges ändern. Aber glaubst du denn, dass, also oder anders gefragt, glaubst du, dass in 30 Jahren die Leute noch so viele Autos im Privatbesitz haben wie heutzutage? Also wirklich als Fahrzeuge, die nur sie nutzen?
Ich glaube, wir werden viele Regionen und Orte haben, wo wir einen massiven Ausbau durch autonome Fahrzeuge haben, wo es nicht mehr notwendig wird. Den Trend sehen wir in bestimmten Metropolen, Barcelona, Tokio und dergleichen, wo es auch einfach viel zu teuer wäre. Also es wäre dann ein absolutes Luxusgut, ein eigenes Auto zu haben, ob ich es jetzt selber fahren kann oder nicht. Aber ich glaube, es gibt Regionen auf dieser Welt und Bereiche, wo es notwendig sein wird, oder zumindest müsste man dafür eine Alternative schaffen, die wirklich funktioniert.
Mhm.
Deswegen glaube ich, also ich bin irgendwie bei dir, dass ich glaube, so richtig reduzieren vielleicht auch nicht, aber so richtig noch mehr Luft nach oben haben wir auch irgendwie nicht. Ne? Also ich weiß es nicht. Das ist wirklich eine spannende Frage, wo so viel mit reinspielt. Ich hätte die perfekte Lösung. Hier Kopenhagen, da war ich mal auf einer Dienstfahrt mit unserem Dienstwagen, schon knapp 10 Jahre her. Und da habe ich dann geparkt im Innenhof von einem Hotel. Und im Innenhof vom Hotel, war ein BMW, so viel, reden wir heute sowieso schon über so viele Marken, mein alter Dienstwagen. Und dann bin ich da hingestellt und der Parkplatz war so schmal, dass ich halt einfach nicht komplett reingepasst habe. Ich habe die weiße Linie des Parkplatzes wirklich berührt, also nicht drüber, nur berührt. 100 € Strafzettel.
Ja.
Das ist die perfekte Methode, um die Autos aus der Stadt zu bekommen. Wenn du einfach 100 € Strafzettel,
das
da überlegt sich das jeder 100 Mal.
In Italien, in Spanien ist das genauso. Ne? Du zahlst halt deutlich mehr, wenn du auch ein paar km/h drüber bist, wenn du falsch parkst. Klar, man kann darüber streiten, vielleicht liegt das ein bisschen an der Ordnungsverliebtheit des Deutschen, dass wir vielleicht nicht so viele Leute haben, die das machen würden. Glaube ich aber nicht. Es, ja, es tatsächlich ist natürlich, wäre das ein probates Mittel, ne? ich persönlich bin natürlich kein Raser, also mir würde das dann wahrscheinlich nicht passieren.
Hast du nicht neulich in der Folge erzählt, dass du hier angehalten worden bist von der Polizei?
Ja, das stimmt, stimmt. Also das passiert mir dann doch auch das ein oder andere Mal und da bin ich dann doch schon ganz froh, wenn ich nicht 100 Euro auf einmal blechen muss. Aber wir haben jetzt sehr viel über PKW gesprochen. LKW hatten wir auch, Transport kurz angerissen. Aber wie ist das eigentlich mit öffentlichem Nahverkehr und grundsätzlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Weil da eröffnet Autonomie natürlich einerseits viele Chancen, aber andererseits frage ich mich auch, wenn das in der Breite, wenn wir die Robotaxis haben und die preislich, sag ich mal, erschwinglich sind, dass du quasi, also die Nutzung preislich erschwinglich ist, werden die Leute dann nicht vielleicht sogar mehr mit PKW unterwegs sein, als öffentliche Verkehrsmittel nutzen, weil es halt bequemer ist?
Ja, also die Robotaxis, die sind ja gegen den massenöffentlichen Nahverkehr, so also Busse wo man, oder U-Bahnen, die man so typischerweise kennt. Und der Trend ist aber vielleicht auch gar nicht verkehrt, weil ich glaube, also ich bin ja oft in Nürnberg und fahr super gerne U-Bahn. Also mein Vater wohnt direkt an der U-Bahn und wenn die Kinder was erleben wollen, wollen die U-Bahn fahren. Das ist wirklich so, was manchmal umständlicher ist, aber machen wir dann auch immer sehr gerne und tue das auch sehr gerne. Aber an manchen Stoßzeiten ist die U-Bahn auch so überfüllt oder München. Ich kann mir auch Tokio schon gefahren oder so, wie ich schon sage, ist schon heftig zum Teil. Ne? Dann sind diese System, sind die Sachen so auch schon so ausgelastet, dass ich glaube, wenn du was machen möchtest, jetzt mal konzentriert irgendwie, dann geht das in dem Umfeld auch nicht, wenn du da stehst und irgendwie angerempelt wirst und dergleichen. Was natürlich dafür spricht, die Convenience, also die Bequemlichkeit zu erhöhen durch individuelle
Lösungen. Aber da ist der Platz natürlich auch wiederum begrenzt. Ne? Also wenn du dir jetzt Städte wie New York oder so anguckst, wo du teilweise schneller zu Fuß bist.
Das wird auch nicht funktionieren. Also dafür bin ich zu wenig Mobilitätsforscher. Ich glaube, das ist genau dieses Themenfeld, wie sich diese gesamte Mobilitätsart, ja, ich würde mal schon sagen, das ist schon praktisch aus dem Ufer gelaufen, wo wir uns dahin bewegen im ganzen Mobilitätsthema. Wie wir das wieder gezielt sortieren und auch vernünftig hinbekommen. Und das würde mich mal wirklich auch selber mal interessieren. Vielleicht ist das auch nochmal ein Thema für sich, das Thema mal noch weiter auseinanderzunehmen und mal völlig unideologisch so anzugehen, was wirklich eine gute Lösung ist. Und momentan würde sowas einfach scheitern, weil irgendjemand muss verzichten oder gegen seine Ideologie dagegen einfach treten. Und deswegen sind viele Dinge, die man neu denken könnte, gar nicht möglich.
Ich glaube, also wir haben theoretisch noch viele Dinge, über die wir sprechen könnten. Aber wir wollen natürlich jetzt die Folgen auch nicht immer zu sehr in die Länge ziehen. Ihr habt vielleicht gemerkt, die sind in der letzten Zeit immer ein bisschen länger geworden. Aber zum Abschluss vielleicht noch ein Gedanke. Und zwar, es gibt natürlich schon immer noch viele Leute, und du hattest es kurz angerissen, dass es vielleicht in Zukunft auch weiterhin so ist, die fahren halt gerne selber. Was würde es denn bedeuten, wenn wir irgendwann die Situation haben, dass wir alle nicht mehr fahren dürfen, dass es schlichtweg verboten ist per Gesetz, dass ein menschlicher Fahrer ein Fahrzeug führt, weil wir die autonomen Systeme haben und nur so sichergestellt werden kann, dass der Verkehr dann auch reibungslos läuft? Das wäre halt schon ein bisschen Umdenken, oder?
Total. Also es gibt eine Auswertung, Autoscout24 hat mal eine Umfrage gemacht, gibt aber auch viele andere. Die emotionale Bindung, das ist ja das Stichwort hier an der Stelle. Es geht nicht durch die Emotion, dass ich hier gestresst bin im Auto, sondern dass ich mein Auto halt so geil finde und ich will eins haben und dergleichen. Das ist in Deutschland überdurchschnittlich hoch, im europäischen Vergleich bei 64%. Also 64% der Leute, die wollen ihr Auto haben und die fühlen sich mit ihrem Auto frei. Also was ja auch im Gedankenexperiment durchkommt, diesen Freiheitsgedanken. Und das war wirklich so, nur jeder Fünfte, das muss man sich überlegen, nur jeder Fünfte hat gesagt, das Auto ist ein Gegenstand, mit dem ich von A nach B komme.
Okay.
Was es ja eigentlich ist. Also für mich ist ein Auto ein Transportgegenstand, aber da gehören wir zu diesem einen, sind wir wirklich nur in diesem Fünftel. Und der Großteil tatsächlich, die haben da ein Freiheitsgefühl dahinter. Und du hattest ja gesagt, die nächste Generation, die sieht das dann wieder anders und die will kein Auto haben. Und da habe ich eine schöne Befragung oder Studie gesehen für Gen Z, also die Leute Geburtsjahr nach 95 oder später, dass über 80% eine emotionale Bindung zum Auto haben. Und dann habe ich gefragt, warum? Die schaffen doch nicht mal einen Führerschein so gefühlt. Aber nee, die haben diese emotionale Bindung. Warum? Weil die sind aufgewachsen, als die halt, wir ja zum Teil ja auch schon, mit ihren Eltern in Urlaub gefahren sind und haben diese emotionale Bindung an so Urlaubsreisen und dieses toll Zeit mit der Familie, mit den Freunden verbringen. Ich weiß nicht, wir sind immer mit unserem Nissan Cherry in Urlaub gefahren und hinten reingequetscht. Also ich habe da nicht so positive Erinnerungen. Nur, aber das spielt da so mit rein. Ne? Und das darf man nicht nicht unterschätzen, dass Leute eben positive Verbindungen haben mit dem Thema, ich sitze in einem engen Kreis mit vertrauten Leuten, bin mit denen unterwegs. Es ist nicht diese Emotion, wie ich sage jetzt mal, was ja heute eine schwere Folge war für Fans von Fast and the Furious, ne? Also die Leute, die rasen und zack, zack, zack hier und Motorensound ist eh schwierig, weil mit E-Mobilität wird es ja echt hart. Aber es ist diese andere emotionale Bindung an einen Gegenstand, mit dem man halt schöne Erinnerungen hat. Also von daher würde ich das nicht unterschätzen. Was das dann genau heißt, da habe ich mir jetzt nicht weiter Gedanken gemacht, aber es war, wie du es gesagt hast, mein Gedanke war genauso und dann habe ich gesagt, vielleicht doch nicht, ne? Vielleicht nicht so einfach.
Zum Abschluss, lass uns nochmal kurz überlegen, was haben uns denn so verschiedene Filme für eine Zukunft versprochen? Ich hatte ja schon Zurück in die Zukunft angesprochen mit den fliegenden Autos, die wir leider immer noch nicht haben. Ich musste auch dran denken, Total Recall, da gibt's ja die Robotaxis.
Ja, genau.
So werden wir sie wahrscheinlich leider nicht sehen, mit dem Plastik-Taxifahrer, der da drin sitzt. Das wäre eigentlich cool. Ne? Also sowas könnte ich mir gut vorstellen, so als so ein Gag in irgendeinem Freizeitpark, wo du so autonome Taxis im Total Recall-Style hast.
Ja, mir, also als ich das Gedankenexperiment gehört habe, fiel mir sofort die Jetsons ein. Also die uralte Serie aus den 60er Jahren.
Eigentlich visionär, ne?
Total visionär, weil auch mit diesen Kuppeln und so, die haben ja auch so kuppelartige Fahrzeuge, meine ich, mich zu erinnern. Ja, das finde ich schon ganz cool. Muss ich sowieso mal gucken, muss ich mal mit Santino
gucken. Ich muss mir das auch wieder angucken,
alt,
auch mit Rosie. Rosie heißt, glaube ich, der
genau,
der
mit diesem Staubsauger Butler, oder diesem, ne? Hausroboter und so. Da sind ja so viele coole Dinge eigentlich schon drin gewesen. Und was mir noch immer wieder bei dem Thema auffällt, ist, war iRobot, weil da gibt es auch so eine Szene, da fährt auch Will Smith durch die Gegend und er fährt dann selber. Glaube ich, hier so ein Audi-Fabrikat, so zumindest angedeutet. Ja, genau. Und dann wird, glaube ich, das System sagt dann, wir haben hier ein unsicheres Fahrzeug.
Ja, halt ja, so wie im Gedankenexperiment.
Im Gedankenexperiment schon so ein bisschen drin. Also da musste ich auch so ein bisschen dran denken. Knight Rider natürlich. Also ich glaube, in Filmen wird man schon sehr fündig. Ich hatte mich immer gewundert, der DeLorean, der ist ja nie autonom gefahren.
Das stimmt, nee. Also das hatten die in der Zukunftsvision, da sind alle noch selber
wollten
gefahren.
Den verkaufen,
ne?
An jeden Einzelnen damals, den DeLorean.
Deswegen. Ja, wobei, das war ja, glaube ich, schon, damals war das ja schon auf dem absteigenden Ast mit dem DeLorean. Das war ja, glaube ich, nachdem das mit dem Skandal, mit Firmenbesitzer damals gewesen ist. Der hat ja, kann man sich auch auf YouTube angucken, eine coole Dokumentation, der hat ja irgendwie mit Drogen gehandelt, weil er sein untergehendes Unternehmen retten wollte. Ne? Also
auf jeden Fall, andere Zeiten.
Ja, absolut, auf jeden Fall anders. Aber ich glaube, für heute belassen wir es bei dem Thema. Das war auf jeden Fall wieder eine sehr aufschlussreiche Folge, vor allem auch für mich, weil ich bin natürlich schon Technik-Nerd, aber ich weiß nicht aus welchem Grund, aber Fahrzeuge und Autos haben mich nie so richtig begeistert, ne? Und deshalb fand ich es umso spannender, heute da nochmal einen Blick drauf zu werfen. Und ich glaube, du hast dich auch gedanklich natürlich mit dem Thema schon sehr intensiv auseinandergesetzt. Und ich glaube, das Thema Mobilität werden wir vielleicht in der einen oder anderen Folge auch nochmal von einer anderen Seite beleuchten.
Ja, auf alle Fälle. Also ich vielleicht zum Abschluss habe ich zwei Zitate mitgebracht, weil ich die einfach spannend finde im ganzen Kontext. Ich bin auch kein Auto nah. Ich begeistere mich aber für das autonome Fahren und für diese Themen Mechatroniker. Also ich mit dem klassischen Motor, tatsächlich so ganz untypisch deutsch, konnte ich mich nicht verbinden. Aber zwei Leute, die das natürlich groß gemacht haben, das ist einmal Gottlieb Daimler, der hat das bekannte Zitat wird immer wieder vorgehalten, aber ich finde es trotzdem gut. Der Bedarf an Automobilen in Deutschland wird höchstens 5.000 Stück betragen, weil es gar nicht genug Chauffeure gibt. Ne? Und jetzt reden wir über die KI, die Chauffeure gibt und wie eigentlich das ganze Bild umkehren. Und ein zweites Zitat, was ich also mindestens genauso gut finde, ist von Karl Benz, was jetzt genau ziemlich genau 100 Jahre alt ist. Das Auto ist nun vollkommen, also Verbesserungen sind kaum mehr möglich. Vor 100 Jahren gesagt, war sehr mutig und ist doch eine Menge passiert. Und heute packen wir da noch 12 Kameras, Lidare, Co-Piloten und nennen das Ganze noch als Beta-Software. Also da tut sich doch einiges.
Also ich bin nicht der Einzige, der vorsichtig ist mit,
Zukunftsprognosen. Ist offensichtlich so eine deutsche Schwäche, ja, und von technikaffinen Leuten, also von daher, ja.
Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord des ICE 576 von Bielefeld nach Paderborn. Unsere Fahrzeit beträgt heute circa 15 Minuten. Währenddessen entdecken Sie gerne unser Entertainment-Angebot an Bord des ICE im Wi-Fi. Zum Beispiel seit Juni 2025 den Zukunftspodcast Audertal.
Ach, guck mal, wir laufen schon so lange offiziell im ICE-Programm. Aber 15 Minuten Fahrzeit? Das reicht ja noch nicht mal für eine ganze Out-of-Time-Folge.
Keine Sorge. Mit der gewohnten Verspätung hörst du heute ganz entspannt die ganze Folge.
Endlich mal ein Use Case für Unpünktlichkeit. Ich check mal gleich die neueste Folge. Was? Schon Folge 65.328? Die Zukunft des manuellen Fahrens?
Stell dir vor, du fährst Auto. Nicht nur physisch. Du entscheidest. Du trägst Verantwortung. Du spürst das Lenkrad. Und vielleicht auch den Rausch.
Ja, lasst uns gerne, wie immer, Kommentare auf YouTube, auf Spotify, Apple Podcast oder sonst, wo ihr auch noch diesen Podcast findet. Wir wären auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Ist das Auto für euch wichtig oder ist es eher ein Nutzgegenstand, etwas, mit dem ihr euch von A nach B befördern lasst oder noch selber befördern müsst? Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, wenn es wieder heißt Out of Time.
Bis dann, fahrt sicher selbst. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.